Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist heute der Hanno. Guten Morgen, Hanno.
Morgen.
Ich sag bewusst guten Morgen, weil wir sitzen hier zu einer unchristlichen Stunde um 9.12 Uhr am Samstag. Ja?
Wenn die ja, alle wenn noch im Bett liegen. Wenn du keine Kinder hast.
Also genau. Du musst immer aufpassen. Jetzt in dem Alter, früher war das noch so, hat man mir das verziehen. Ah, die Jugend, die kennt das noch nicht. Jetzt, wo ich in diesem Alter bin hier, muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil ständig Leute um mich herum sind mit Kindern. Ja, genau. Das kommt dann immer negativ an. Aber ich habe ja auch zwei Katzen, das ist das Gleiche. Das ist der nächste Satz, der die Leute aufregt. Nee, ich ziehe den mit zurück. Hanno, wie geht's dir? Wahrscheinlich für dich gerade auch Börse... ambivalentes Thema, oder? Bei mir ist es auf jeden Fall so.
Ja, ich warte noch. Eigentlich ist ja die Earnings-Season schon fast rum, aber ich warte fast noch auf alle Earnings, sage ich mal so. Aber ja, Iran und solche Sachen sind gerade ein bisschen präsenter als was wirklich in den Firmen passiert, habe ich so den Eindruck. Aber schauen wir mal, ja.
Hat ja leider auch Einfluss auf die Firmen. Also bei mir fehlt auch noch knapp die Hälfte meiner Aktien, die noch reporten muss. Und bislang war es jetzt auch eher unschön. Ja, das wird man bei meinem Quartalsupdate auch sehen, dass ich häufig reagieren musste und auch getan habe. Hat keinen Spaß gemacht. Also ich habe letztens auch gesagt, dieses Quartal fühlt sich an, wie auf Droge zu sein, weil ständig passiert irgendwo was. Du hast zwar auch diese irrationalen Sprünge nach oben bei manchen Aktien, aber halt bei allen anderen ist es teilweise so, bei den, wo ich schon länger investiert bin, ist es so, dass die halt unter der Situation gerade super leiden, dem Markt das auch bewusst ist und ständig passiert was Neues und es ist immer alles so irrational. Also du kannst es ja gar nicht antizipieren, was als nächstes passiert. Allein schon gestern hat was, Moment, ich habe es mir, glaube ich, auch notiert, da waren die Trump-Meldungen besonders auffällig irrational. Irgendwie war es um 2.30 Uhr sagt er, ja, vielleicht in Iran Boots on the Ground, also Ausweitung des Krieges. Dann sagt er noch ein paar Stunden danach, eine Stunde nach, ja, ich möchte auch keinen Waffenstillstand mit dem Iran. Und zwei Stunden danach sagt er, ja, wir überlegen, ob wir den Iran-Krieg einstellen. Also das ist nicht machbar. Und das Komische ist, dass der Kurs sich immer schon vorher an diese Meldungen anpasst, bevor er sie äußert, wo du halt immer auch dieses Gefühl hast, also kein Verschwörungstheoretiker sein musst, um zu denken, das sieht alles seltsam immer aus, ja. Also im Prinzip nimmt der Kurs immer diese Aussagen vorweg, so als ob da irgendwie so ein informiertes Publikum da wäre. Und das hatten wir ja auch schon erlebt damals bei den erstmaligen Tariff-Ankündigungen, wo ich schon dachte, ja, okay, steht er da und sagt, der hat heute so viel Milliarden verdient, der hat so viel Milliarden verdient. Ja, okay, warum haben die denn so viel Milliarden verdient? Weil die über alles informiert waren. Also ganz schön nerviger Markt gerade. Mir ist es eigentlich viel lieber, wenn alles ruhig ist, keine politische Börse, ich kann alles schön antizipieren, aber das klappt hier nicht. Genau.
Sind auch wieder die, sagt der Taco was? Taco-Time?
Ja, natürlich.
Ja. Ist auch schon wieder vorbeigeflogen.
Ja, es ist auch schön, was für Begriffe wir uns jetzt alle angeeignet haben in dieser Trump-Welt. Also für die Leute, die es nicht wissen, Taco steht für Trump always chickens out. Also Trump macht immer große Ankündigungen, am Ende macht er einen Rückzieher. Siehe zum Beispiel Dänemark oder so. Aber
es ist ja schon immer irgendwie in der Mitte dann doch was drin. Also zum Iran hieß es auch vor ein paar Wochen, ja, er kommt zur Hilfe. Ne? Und dann haben halt alle gesagt, ja, wie soll das aussehen? Und irgendwie gab es ja dann doch etwas. Ja? Aber es ist schwer zu antizipieren, was es jetzt genau sein wird. Ne?
Ja, er kommt zu Hilfe. Venezuela, ich erinnere mich doch an die ganzen Tweets und da war ich leider auch dann der, wie soll ich sagen, der Nihilist von mir aus in der Hinsicht oder der Pessimist. Venezuela ist genauso wie vorher, nur mit anderer Schlange am Kopf oder, ja. Und Iran sieht ähnlich aus. Naja, wollen wir mal starten, weil wir haben heute auch nur eine Aktie. Ansonsten hat nichts reported von den Aktien, die wir hier regelmäßig besprechen. Da auch sorry, dass wir da nicht mehr liefern können, aber die letzten Wochen waren wirklich sehr, sehr viel, also sehr bewegt, ja. Und deswegen hatte ich auch nicht die Nerven, irgendwie eine neue Aktie vorzubereiten. Wir sprechen heute über Amco Pittsburgh. Ich bin investiert. Wie sieht's bei dir aus, Hanno?
Ich bin auch investiert.
Oh, Das wusste ich noch nicht mal.
Ja, ich habe erst deinen Pitch gelesen, der war mir aber zu lang, ehrlich gesagt, erstmal.
Ja,
und dann tatsächlich den Podcast, der ging ein bisschen besser rein. Mhm. Und bei mir waren es einfach die vielen Ecken, aus denen da positive Überraschungen kommen können. Das ist ja jeder, das habe ich da erst so richtig wahrgenommen, was aus welchen Ecken, aus den unterschiedlichsten Themen was kommen kann. Ja, Stahl, diese Reaktorgeschichten. Genau, ja. Das war bei mir der Auslöser.
Ja, werden wir heute auch schön nochmal drüber sprechen können, auf jeden Fall. Das ist nämlich durchaus sehr, 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 sehr vielfältig. Aber gehen wir jetzt erstmal auf die groben Zahlen ein, denn die könnten ja hässlicher nicht sein. Das Schöne ist, dass ich auch jedem schon gesagt habe, Achtung Leute, der privat mit mir gesprochen hat, die können das jetzt alle bestätigen und die Comments schreiben, Q4 wird schwierig. Mal gucken, wie der Markt reagiert. Aber auch darüber, über die Marktreaktion können wir nachher gerne nochmal drüber sprechen, aber ihr kennt mich da, glaube ich, möchte das nicht irgendwie bewerten, wie die Marktreaktion ist, aber schon, was vielleicht der Gedanke war. Also, wir haben hier einen Q4 Verlust von 57,7 Millionen. Verlust, ich betone das. Adjusted EBITDA von 3,2 Millionen. Das ist niedriger als der Verlust, das Adjusted EBITDA im Vorjahr. Da waren es nämlich bei 6 Millionen. Und was halt nicht so relevant ist, ist der Umsatz. Da merkt man auch schon, dass sie das nicht irgendwie prominent hervorheben. Der war jetzt bei 108 Millionen, im Vorjahr war er bei 100 Millionen, also knapp 8% Zuwachs auf Sicht des Q4s. Und aufs Gesamtjahr waren es halt 434 Millionen im Verhältnis zu 418 Millionen. Und Gesamtjahr ist das Adjusted EBITDA auch gestiegen. Hanno, dein erster Blick auf die Zahlen. Was hat denn für dich hervorgestochen, als du sie gesehen hast?
Ja, ich muss jetzt sagen, mich hat es nicht groß überrascht. Diese Asbestanpassung war vielleicht noch so ein Ding. Ja, dann hatten sie ja noch eine Abschreibung, oder wie haben sie das genannt? Deconsolidation.
Deconsolidation Charge, weil sie UK eingestellt haben.
Genau, aber das war irgendwie auch zu erwarten. Ja, dann gab es noch diese Geschichte mit den Fregatten, dass die den Auftrag zurückgezogen haben und dass eigentlich auch das Backlog, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, das hat so ein bisschen widersprochen den letzten Meldungen, die sie halt hatten. Ne? Aber da reden wir ja eher von Q1 und von Q2 und dann ist Q4 halt ja eher so ein bisschen negativ, sage ich mal, belastet. Das ist so. Ja, so ein bisschen schizophren dann gewesen vielleicht, ne, in der Wahrnehmung.
Genau, also das würde ich ähnlich sehen. Das ist halt, wenn man diese Q1-Meldung im Kopf hat mit diesen riesigen Order-Eingängen, auch im guten Business, nicht nur im Bad Business, dann erscheint das Q4 erstmal wie ein massiver Bruch davon. Aber es ist halt eben die Vergangenheit. Und das hatten sie auch in den vorigen Calls angekündigt. In Q4 packen wir alles rein, also klarer Strich. Da ist halt eben diese Deconsolidation Charge. Wie gesagt, sie haben UK eingestellt, das Business. Also diese Stahlproduktion da vor Ort, also diese Rollen, die sie in UK produziert haben. Und ein Deconsolidation Charge heißt da einfach nur, ihr nehmt das Unternehmen jetzt raus aus eurer Bilanz, müsst dann alle Netto-Assets erstmal rausnehmen und das Investment quasi drin müsst ihr auch abschreiben. Also daher kommt diese hohe...
Aber sie haben es ja auch nicht verkauft, ne? So wie ich gelesen habe, haben sie es ist halt bankrott gegangen eigentlich, oder? So,
in die Insolvenz haben sie es geschickt.
In die Insolvenz.
Das war eine bewusste Entscheidung. Sie hätten natürlich Cash weiter nachschießen können, aber aus heutiger Sicht muss man dann sagen, Volltreffer, alles richtig gemacht, ja. Hohe Energiepreise wären jetzt für die UK Facility ein Genickbruch gewesen. Also, weil die hatten noch keine Induktionsherde, also Induktionsschmelzen. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich in Schweden der Fall, weil da hattest du ja auch einen interessanten Punkt schon vor ein paar Tagen bei mir mal genannt oder in unserer WhatsApp-Gruppe, dass die Gaspreise auch interessant werden. Bitte behalte den Punkt im Hinterkopf, weil da würde ich auch gerne mal drüber sprechen, dass wir das nochmal den Leuten bewusst machen. Und ja, das ist halt, deswegen ist dieser Verlust so riesig, der da oben steht, weil allein aus dieser Deconsolidation waren es 42,4 Millionen. Das ist sogar unter dem, was sie im letzten Call gesagt haben. Da hatten sie, glaube ich, 44 bis 45 Millionen genannt. Deswegen hast du ja gerade auch richtig auch bemerkt, das hätte man erwarten können oder das musste man erwarten, weil sie es angekündigt haben. Asbest ist immer diese Überraschungskiste. habe ich, glaube ich, auch überall und immer gesagt, bewusst machen, da kann auch negative Überraschung kommen.
Aber kannst du dazu was sagen? Also sie haben, ja. Das bedeutet, dass, ich verstehe das so, sie haben irgendwo noch Asbest und müssen das irgendwie entfernen, oder? Kann das sein? Und jetzt wird immer ein bisschen was entfernt und die Kosten werden vorgetragen oder geschätzt oder was steckt da dahinter?
Das ist interessant, weil mein erster Gedanke, als ich damals die Asbestverbindlichkeit gelesen habe, war auch, da gibt es wohl noch Gebäude, für die verantwortlich sind, weil sie haben ja auch Gebäudetechnik mit dem Airhandling, das dachte ich nämlich erstmal. Und deswegen sind sie für die Rückstände verantwortlich. Es ist aber tatsächlich anders. Asbest war ja nicht nur ein Dämmmittel, sondern auch ein Dicht- und Dämmmittel quasi. Und es wurde in den Pumpen verwendet, bis in die 80er hinein. Die Pumpen von Buffalo Pumps, die zum Beispiel bei der Navy verbaut wurden. Und darum geht es, glaube ich, überwiegend. Also um die Navy Pumps. Ich weiß ganz sicher, dass es um die Pumpen geht. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt die Navy ist oder vielleicht irgendwelche anderen Pumpen, weil sie stellen ja unfassbar viele für viele Anwendungsbereiche diese Pumpen her. Da geht es aber darum, dieses Asbest ist ein Mittel, das Krebs auslösen kann und diese Fälle treten teilweise erst 30 bis 40 Jahre auf. Und an dem Punkt, wo das auftritt, wo der Krebs auftritt, ist natürlich die Seite, die geschädigt ist, in der Position nachzuweisen, wie ist das denn entstanden. Und Asbest ist bekannt, dass es das auslöst, ist bekannt, dass das spät auftritt, das heißt, der Anwalt der Gegenseite, also des Geschädigten, versucht das nachzuweisen, wann die Person mit dem Asbest in Verbindung kam. Und seit den 80ern, ich möchte das mal betonen, wird Asbest nicht mehr von MCO Pittsburgh verwendet. Ich glaube 83 oder sowas. Und das Problem ist aber, dass es so eine gewisse Zeit gibt, wo der Krebs auftritt und dann dürfen die Personen innerhalb von einer gewissen Zeit nachweisen, also sobald der Krebs aufgetreten ist, innerhalb von 30, 40 Jahren plus 7 Jahren, das ist nämlich die Zeit, wo sie dann sagen müssen, hier, ich habe Krebs bekommen und ich habe vor 30 bis 40 Jahren mit euren Pumpen gearbeitet, dürfen sie eben diese Klage einreichen. Und jetzt kann ich mal kurz zeigen, es geht um eine bestimmte Krebsart. Ich hatte das auch extra vorbereitet, deswegen ist die Frage, bin ich sehr dankbar für. Das ist hier...
Nicht abgesprochen, ja.
Ja, genau. Deswegen, das ist hier dieses Mesothelioma. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Ich bin mir gar nicht sicher, nein. Und da sieht man einfach diese Fälle, die sinken. Ja, das geht hier bis 2022. Ich habe auch keine neuere gefunden. Das sind die staatlichen Krebsstatistiken. Letzte quasi so Flüstermeldung war, dass diese Krebszahlen eigentlich total am Einbrechen sind und dass da auch ein paar Änderungen stattfinden sollen auf rechtlicher Ebene, wann man überhaupt noch nachweisen kann, darf. Also dieser Zeitraum, wo du das noch angeben darfst, der sinkt nochmal zusammen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass es auch die Regularien schärfer geworden sind, dass die Gegenseite ganz, also sehr dezidiert nachweisen muss, dass dieser Mitarbeiter mit dieser Pumpe in Kontakt war und zwar regelmäßig und nicht einfach nur mal vorbeigegangen ist, auf dem Schiff war, sondern regelmäßig mit dieser Pumpe in Kontakt kam. Das sind alles Änderungen, die theoretisch MCO Pittsburgh in die Karten spielen könnten. Jetzt ja paradox, weil sie haben ja gerade ihre Krebsverbindlichkeit, also ihre Verbindlichkeit für Asbest, haben sie ja um 11,9 Millionen hier erhöht. Das hat er auch nochmal erklärt im Call, dass es nämlich ja nicht so ist, dass sie in Zukunft mehr bezahlen werden, sondern sie zahlen jetzt jedes Jahr weniger ab 2027. Das ist die Voraussicht, da sind sie auch sehr sicher, was ja korrespondiert mit den auftretenden Krebszahlen, die wir gesehen haben und auch ein bisschen mit den rechtlichen Änderungen, die da eintreten. Aber sie hatten eine schnellere Absenkung der Zahlen erwartet, also was sie an Strafzahlungen leisten müssen im Vergleich. Und das ist jetzt nicht der Fall. Also es geht langsamer zurück, als sie erwartet haben. Das hat er bewusst doch mal dargestellt.
Aber ist das, also tatsächlich gibt es aktuell Verfahren, die da wirklich, wo wirklich auch Geld reinfließt? Oder ist es nur eine Bilanzrücklage?
Nee, sie haben auch tatsächlich im 10K, jetzt kann ich mal gerade gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Ich glaube, ja.
Also ich stelle mir generell, also wenn du sagst, es ist Dichtmittel, ich musste mich leider auch wegen einer Wohnungsrenovierung mit Asbest beschäftigen. Da geht es ja ums Einatmen. Ja, wenn bei Pumpen, ja, also stelle ich mir ein bisschen schwer vor, da vielleicht, aber das Detail, wenn man da nicht kennt, ist da wahrscheinlich auch schwierig. Bei Pumpen, also geht hauptsächlich ja bei Sanierung, dass du irgendwas abschleifst oder feilst oder irgendwas und dann hast du diesen Staub, der ewig in der Luft ist und der dann in die Lunge gelangt und dieses Mesothelium, jetzt so kurz buzzwordmäßig, da geht es eigentlich auch um Lungen, Themen.
Genau. Richtig, korrekt.
Bei diesen Pumpen, die ja eigentlich wahrscheinlich Wasserpumpen, ja, also muss ja dann, also muss man wahrscheinlich schon, sind spezielle Fälle, wo dann da irgendwie dieser Staub austritt. Ich stelle mir da den Nachweis nicht so einfach vor, aber wie die gewartet werden oder so. Ja.
Bin ich bei dir? Und wie gesagt, deswegen wird das auch jetzt tatsächlich auch verschärft. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Also hier sieht man tatsächlich die Claims, die gefeilt wurden. Also hier steht Claims pending, also schwebende Fälle, Fälle, die bedient wurden, Fälle, die rausgeschmissen wurden. Da sieht man ja auch, es wurden mehr rausgeschmissen hier, als reingekommen sind. Und 627 sind gesettled worden. Das heißt, da wurde Zahlungen geleistet. Also eine Summe tatsächlich bezahlt. Und auch was hier ganz interessant ist, Administrative Closures, das heißt, seitens der Behörden wurde etwas eingestellt und das ist eben Sachen, die vor 5 oder mehr Jahren quasi gefeilt wurden, also eingereicht wurden. Und das ganze Prinzip ist quasi, also es ist ein hochkomplexes Thema, muss ich sagen, weil es auch mehrere Sachen gibt, die gerade angepasst werden, aber durchaus etwas, was man sich bewusst machen soll. Ich würde es aber halt auch nicht überbewerten. Also man sieht halt, die Fälle gehen massiv zurück. Wir hatten 2024, hatten wir noch 3.300 aktive Cases und jetzt sind es noch 2.750. Also von 3,3 ungefähr auf 2,75 runter. Und was sie hier bezahlt haben, ist zwar höher geworden. Also hier sehen wir jetzt für die Settlements, die sie bezahlt haben, sind 27 Millionen, weil sie aber auch mehr in diesem Zeitraum gesettelt haben. Also im Vorjahr waren es 592, jetzt waren es 627. Also wenn ich sage gesettelt, heißt einfach nur der Case wurde mit einer Zahlung eingestellt. Beide Seiten haben sich auf eine Zahlung geeinigt. Und wenn man das sich mal ins Verhältnis setzt und an diese typischen USA-Zahlen denkt, ist das auch gar nicht so viel. Also wir sehen hier 627 Cases, die mit 27,75 Millionen eingestellt werden. Also wir können davon ausgehen, dass es hier vielleicht auch Sammelklagen gibt. Alles andere
würde ganz ja, da kommt ja sofort, kommen diese Tabakindustrie-Klagen
genau.
In Erinnerung. Ja, da waren ja ganz andere Zahlen im Raum. Auch genau. Pro Person. Ja.
Hier unten sieht man es auch, da Cross-Settlement per Claim. Also waren hier 12.570. Genau, ja.
Also jemand, der Krebs hat, irgendwie auch wenig.
Eher wenig. Ja. Aber ich möchte das auch nochmal betonen, dass es, wie gesagt, hier um Fälle geht, die sind 30, 40 Jahre ein und diese Fälle können natürlich auch irgendwie anders auftreten. Und Settlement heißt einfach nur, wir wollen nicht bis in die letzte Instanz gehen. Wir haben keine Lust irgendwie darauf, dass wir wirklich am Ende verklagt werden, sondern wir einigen uns vorher auf eine Summe. Im Vorjahr waren es noch 20.000, die pro Fall bezahlt wurden. Und schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil es mir wichtig, dass auch alle Leute, die hier investiert sind, sich das bewusst machen, worum es da geht und dass es auch negative Überraschungen bieten kann. Aber als ich das immer gesagt habe, negative Überraschungen, habe ich mit was ganz anderem gerechnet als mit 11 Millionen, die sie jetzt de facto hier in die Erhöhung reinstecken mussten. Also 11,9 Millionen waren es jetzt, wo das ist quasi das, was an Nettoverbindlichkeiten dazugekommen ist. Und im Jahr 2024 waren es nämlich, glaube ich, 40 Millionen. Und das ist halt schon ein Brett. Und sie haben aber auch ihre Zahlen angegeben, wie viel von den Versicherungen übernommen wird, wie viel sie selbst zahlen müssen. Und die sind besser geworden, tatsächlich. Es ist einfach nur so, wie sie gesagt haben, es wird langsamer weniger. Also die Geschwindigkeit ist nicht so, wie sie dachten, bei dem Abnehmen der Cases. Aber wir haben jetzt ja gerade sehr schön gezeigt, dass tatsächlich immer weniger Cases da schwebend sind. Das heißt, das Thema wird irgendwann beendet sein. Und vielleicht gibt es auch nächstes Jahr wieder positive Überraschungen, weil 2025 gab es auch eine positive Überraschung bei diesen Zahlen. Ja, genau. So viel zum Thema Asbest. Bevor wir jetzt mal ein bisschen, wir können auch schon kleinteiliger werden, weil es gibt ja zwei größere Segmente. Das eine ist die Stahlbranche, wo sie selbst Sachen gießen, für die Automobilbranche zum Beispiel, aber hauptsächlich diese Rollen herstellen, die für die Stahlproduktion verwendet werden. So, wenn wir uns jetzt hier nämlich die einzelnen Segmente anschauen, da sieht man ja schon, dass das Adjusted EBITDA sogar zurückgegangen ist im Vorjahr. Das schieben sie primär darauf, dass die Overhead-Kosten jetzt nicht mehr so gut abgedeckt werden konnten, weil sie jetzt weniger Operations haben. Sie haben UK eingestellt in Schweden, wo sie jetzt die Produktion entsprechend erhöhen wollen, weil sie die Produktion umlegen, dauert es noch, bis sie das Ramp-up abgeschlossen haben. Und das ist jetzt der Punkt, warum die Margen noch nicht besser geworden sind. Wir gucken jetzt hier auf eine 3,17% Adjusted EBITDA-Marge und im Vorjahr waren wir bei 8,24% auf 3-Monats-Basis. Das soll aber besser werden. Sie sagen, momentan findet das Ramp-up statt in Schweden und soll bis Q3 soll da 20% mehr Produktion laufen. Und das ist sehr viel für eine Stahlproduktion. Also das müsste sich in deutlich höheren Margen bemerkbar machen. Muss ich aber auch nochmal klar machen, wir reden über Q3. Bevor jetzt jemand Q1 sagt, ja, wo sind denn die höheren Margen? Weil auch jetzt für Q4 gab es ja schon einiges an Common. Ja. Und sie haben auch gesagt, der Lower Margin Backlog, sie stellen einige Rollen ein, die sie bislang produziert haben in Schweden, weil die jetzt zu niedrigmargig sind, der soll auch noch ausgeführt werden. Das heißt, die Margen werden sich erst nach und nach erhöhen, fällt dann aber komplett weg, das niedrigmargige Rollenbusiness. Und sie sagen, bis Q2 wird das Orderbook normalisiert. Also dann sind es quasi nur noch Aufträge, die nach ihrem Margenwunsch generiert sind. Ab Q3 sollen die Margen vollständig sichtbar sein. Mir ist das wichtig, das zu betonen, klar machen, Q1 ist nicht der volle positive Effekt. Ich meine, ich habe das auch bei meinem Pitch schon angemerkt. Wir reden hier über das Underlying Business, was ich mit meinen Zahlen dargestellt habe. Das ist nicht das, was wir in Q1, Q4 und Q2 sehen. Es geht darum, was ist das nach dieser kompletten Änderung, was ist dann wahrscheinlich? Das, wie gesagt, würde ich mir nochmal sehr, sehr bewusst machen bei beiden Segmenten, die wir uns hier betrachten, sowohl bei Stahl als auch bei dem Air- und Liquid-Bereich. So, warum war denn das? Das ist nämlich die negative Überraschung gewesen. Ich hatte mit besseren Zahlen hier tatsächlich gerechnet beim Steel-Segment. Und da haben sie uns jetzt gesagt, dass das Q4 schlechter war, weil Trump da ja wieder globale Zölle angekündigt hat. Und ich hatte das schon komplett vergessen, weil ja so viel passiert ist. Und nach diesen globalen Zöllen haben sie einen Order-Einbruch gesehen, was nachvollziehbar ist. Also Samuel Lyon, der für den Stahlbereich zuständig ist, hat uns das sehr ausführlich erklärt. Es war halt so, wenn du diese globalen Tariff ankündigst, dann ist das ja etwas, was du beim Import zahlst. Wenn du schon Bestellungen getätigt hast, weißt du ja gar nicht, okay, fallen jetzt schon die Zölle, wenn ich die einführe in die USA oder nicht. Und das ist eben diese Situation, die hier eine Rolle gespielt hat, weil die Rollen kommen ja aus Schweden in die USA, werden importiert. Jemand, der in den USA Rollen bestellt hat aus Schweden, würde schon gerne wissen wollen, zahle ich jetzt die Zölle oder zahle ich die nicht darauf und macht vielleicht auch erstmal Pause, bis sich die Situation geklärt hat. Und das ist hier der Hintergrund gewesen.
Das ist ja, also für mich ist das auch wieder so ein wiederholendes Pattern wie bei Sanuwave, ne? Als eigentlich passiert etwas, was einen Rückenwind bedeuten sollte für das Unternehmen. Bei Sanuwave war es ja diese Codes oder die Skin Replacement Geschichten, die abgeschafft worden sind. Oder das Reimbursement wurde abgeschafft und dann sagt man, naja, okay, dann sollte Sanuwave profitieren. Und hier ist es ja auch so. Gut, das ist jetzt hier mit den schwedischen Sachen auch ein Problem, aber es erzeugt halt erstmal Unsicherheit. Obwohl man sagt, das Unternehmen sollte irgendwie schon profitieren, aber erstmal sind alle Beteiligten unsicher und fahren erstmal auf Sicht und bestellen weniger und solche Sachen. Das ist, glaube ich, was man hier dann einfach sieht. Ja.
So, sehr interessante Parallele tatsächlich. Ja, de facto, weil sie hatten ja vorher gesagt, dass sie eigentlich alle Rollen, das heißt eigentlich, sie können alle Rollen an die US-Kunden weitergeben mit den Tariffs. Also die Zölle werden 1:1 auf die Rollen draufgeschlagen und die Kunden in den USA zahlen das trotzdem, weil da weniger Rollen produziert werden. Das heißt, der Markt in den USA hat gar nicht genügend von diesen Rollen, um ihre Stahlproduktion, die gerade auch ein bisschen anzieht, abzudecken. Und das war der Grund, warum sie trotz der Tariffs eben da kein negatives Business hatten. Und jetzt sagen sie uns halt trotzdem, naja, als in Q4 Trump gesagt hat, neue Zölle, sah das dann alles wieder ein bisschen anders aus. Man muss ja mal gucken, wann haben sie das gesagt und wann kam Trump dazu und was hat das für Effekte gehabt. Also bislang gibt es da keine Inkonsistenz, die man ihnen nachweisen kann. Von daher bin ich damit auch der Erklärung erstmal fein. Einen weiteren Grund, den sie genannt haben, Verhältnis von schwedischen Kronen zu US-Dollar. Der US-Dollar hat sehr stark abgewertet. Ja. Das heißt, Importe werden teurer für Menschen, die in US-Dollar bezahlen, aber in schwedischen Kronen bestellen. Vollkommen logisch. Auch das ein Effekt, der nicht für bessere Stimmung, sage ich mal, gesorgt hat. soll sich jetzt aber auch aufgehoben haben. Sie haben gesagt, sie haben ihre Preise dementsprechend angepasst und versuchen auch mehr an von den Rollen jetzt auch in die EU umzulagern quasi, ja, nur EU-Kunden. Und ich sag mal so, im Call klang es jetzt nicht wie Pessimismus, der darüber gebracht wurde. Aber für den gesamten Bereich nochmal klar machen, wir reden hier über einen Effekt, wo im Q2 noch das erste Backlog quasi normalisiert ist und Q3 die Margen sichtbar werden. Q1 müsste in meinem Befinden nach trotzdem besser werden, aber wie gesagt, macht euch das klar, wir reden hier über einen Effekt, der im Laufe des Jahres auftreten wird. Und voll sichtbar, sodass es das gesamte Jahr quasi das hochmargige Business hat im Stahlbereich, wird es erst im 2027 sein. Aber der Markt wird das vorher spielen, wenn die Verbesserung da ist. Du hattest noch einen interessanten Punkt angesprochen. Und zwar waren das die Gaspreise. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hier auch in dem Vergleich finde. Ich glaube, du hattest mir sogar ein Bild geschickt. Vielleicht kannst du noch mal kurz darstellen, was da deine Sorge war, weil die fand ich durchaus berechtigt.
Also das, genau, da geht es eigentlich um, was wir anfangs besprochen hatten, dass jetzt der Iran angegriffen wird und dessen Reaktion, ja, wenig überraschend war, eben Schiffe anzugreifen in der Straße von Hormuz, wo eben ein Großteil des Öls, aber auch Gas, denke ich mal, oder eigentlich auch Gas dann damit auch durchgeht und einfach dann zu einem Engpass führt. Und typischerweise hast du ja, also gerade diese Induktionsöfen brauchen halt Strom statt Kohle und der Strom kommt halt oft aus Gas. Oder insgesamt, wenn der Gaspreis steigt, dann steigt halt insgesamt der Preis für Energie, auch wenn es natürlich Dinge gibt wie Erneuerbare, die vielleicht nicht betroffen sind. Aber also der Boden hebt sich einfach dann, sage ich mal.
Genau.
Und gerade so ein energieintensives Business wie jetzt Stahlverarbeitung, vor allem dann auch, ja, wenn man direkt am Strom auch hängt mit den Induktionsschmelzern, war eben dann die Angst oder ja, dass hier vielleicht, dass sie die Preise nicht weitergeben können und die gestiegenen Energiekosten halt dann auf die Marge drückt und sie das halt kompensieren müssen oder schlucken müssen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also so sinngemäß hatte Hanno mir gesagt, ja, Christian, hast du eigentlich gesehen, die haben auch in ihrem 10K haben sie auch ihr Wording angepasst hinsichtlich der Energiekosten. Ich finde das immer super spannend zu sehen, was nimmt das Unternehmen hier raus aus den also rot ist das, was sie rausgenommen haben, grün ist das, was sie hinzugefügt haben. Und hier sieht man halt eben, obwohl ja Energiepreise vorher schon ein Risiko waren, haben sie das jetzt nochmal neu dazu genommen und haben auch darauf hingewiesen, dass sie Fixed Pricing für einen Teil ihrer entsprechenden Energienutzung haben. Aber sie sagen halt hier, however, any unexpected sudden or prolonged increase in the price for these commodities may cause a reduction in our profit margins or result in losses, where beneficial fixed price contracts do not exist for sufficient supply. Also sie haben teilweise auch fixed price contracts mit ihren Abnehmern und wenn dann die Inputkosten steigen, obwohl sie bislang fixe Inputkosten haben, die sie längerfristig sich gesichert haben, kann das halt perspektivisch zu einem Problem führen. Und das ist natürlich eine sehr richtige Annahme oder auch ein Punkt, den wir durchaus bedenken sollten. Aber ich sehe es aus zwei Gründen nicht ganz so schlimm wie bei ihren Konkurrenten. Ein Grund ist, wie gesagt, Schweden, wo sie mit Induktionsschmelzern arbeiten. Ich weiß nicht, wie das gute deutsche Wort dafür ist. Also auf jeden Fall verwenden sie da Strom, um den Stahl zu schmelzen. Also klassisch Stahl ist mit Gas, ist auch in Deutschland zum großen Teil noch. Aber in Schweden ist es ja so, die Energie ist super billig aufgrund der Topografie von Schweden und deswegen können sie sehr günstig mit Elektrizität Gas schmelzen. USA sieht es anders aus, da haben wir halt Gas.
Ist das etwas, was sie wirklich gesagt haben?
Was denn?
Also, dass sie, müssten ja dann einen Vertrag haben mit irgendeinem Wasserwerk oder auch jetzt, du wirst jetzt auf das Marcellus Field raus.
Ich habe es schon aufgerufen. Du kannst mich quasi lesen.
In den USA. Also haben sie wirklich gesagt, wir haben hier, also, es gibt ja bei diversen Datacentern oder so, machen die halt einfach diese Verträge, oder auch wenn Meta jetzt sagt, hier, wir bauen jetzt ein Atomkraftwerk, na, dann kaufen sie halt die Energie auf 10 Jahre oder 15 Jahre, wahrscheinlich stehen da irgendwelche Preissteigerungen drin, und dann hast du das planbar. Na? Haben sie sowas mal gesagt, oder?
Nee, bin ich überfragt, kann ich dir nicht sagen. Also das ist ein Punkt, den ich jetzt nicht weiß. Es ist aber auch allgemein so, wenn wir gerade an die großen Gaspreise denken, grundsätzlich ist schon mal so, in den USA und Europa gibt es gerade eine ganz, ganz erhebliche Differenz zwischen den Gaspreisen. Das ist wirklich, da kannst du nicht nur einen Panzer durchfahren, da kannst du eine ganze Flotte durchfahren durch dieses Delta zwischen den beiden Gaspreisen. Und warum EMCO Pittsburgh vielleicht im Besonderen nicht so stark betroffen ist, wird dann deutlich, wenn ihr euch jetzt erstmal die Karte anguckt, wo deren Werke stehen. Die haben sie nämlich strategisch hingesetzt in eine bestimmte Region. Und dann gucken wir uns mal diese Karte noch an. Das ist das Marcellus Shale, was Herr Hanno gerade schon erwähnt hat. Das ist der Ort, wo am meisten Gas in den USA produziert wird. Und es ist so, dass da so viel Gas produziert wird, dass sie das nicht über ihre Pipelines abtransportieren können komplett, weswegen es lokal niedrige Gaspreise für die Industrie gibt. Wenn ihr euch jetzt Pennsylvania allgemein anschaut, werdet ihr sagen, ja Moment, Pennsylvania, das ist doch aber, da sind die Gaspreise teilweise relativ hoch. Ja, das stimmt, aber nicht in den Regionen, wo eben EMCO Pittsburgh seine Stahlwerke sitzen hat. Also man hat sich dabei schon was gedacht damals, als sie ihre Werke hier aufgestellt haben, weil das ist keine neue Entwicklung. Das war schon länger so, dass da eine Überproduktion herrscht, lokal.
Es ist ja auch, wenn du so ein Geschäft hast, schlau, das so zu machen, ne? Also, dass man fixe Preise macht, eben sich dem nicht so aussitzt oder irgendwo hingeht, wo eben dann auch zu viel Gas ist und vielleicht auch da Probleme löst, weil die das dann vielleicht nicht, das nennt sich ja dann Flaring, einfach verbrennen müssen. Das hat man ja eigentlich früher gemacht.
Stimmt.
Oder macht man ja wahrscheinlich heute auch noch. Aber wäre schon interessant zu wissen, wie viel Prozent da jetzt wirklich abgedeckt ist. Und
vielleicht hake ich einfach nochmal nach. Ja, also wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt, sich das nochmal bewusst zu machen. Aber ich würde jetzt auch nochmal für alle so den Kopf drauf schärfen. Sie sind nicht primär von der Situation gerade betroffen. Das ist vor allem die EU, die da, sag ich mal, die A-Karte gezogen hat. Oder auch noch ein paar andere weltweit. Aber wie gesagt, in Europa sind sie von der Energie abhängig, haben günstige Energie. Also von Elektrizität, und in den USA müssen wir uns schon damit abfinden, dass perspektivisch trotzdem die Preise auch da steigen. Weil wenn halt irgendwo eine lokale Unterproduktion herrscht oder nicht genügend Gas verfügbar ist und an anderen Stelle viel Gas, die Preise nähern sich normalerweise an. Ja, also das wird nicht dauerhaft so sein, dass sie davon nicht betroffen sind. Sonst würden sie es ja auch nicht aufnehmen in ihr 10K. Man muss dazu sagen, 10K wird auch viel an Dingen aufgenommen, um sich einfach abzusichern hinsichtlich der Risiken, weil wir waren ja gerade in der Risk-Section. Und das muss nicht heißen, dass diese Risiken auftreten. Es ist einfach nur ein Absichern, bewusst machen, das könnte ein Problem werden. Deswegen, ja, vielen Dank für die Anmerkung. Also das würde ich mir auf jeden Fall nochmal bewusst machen. Übrigens, da ist noch ganz viel anderes Zeug drin. Also mit den Tariffs und sowas könnte ich alles vorstellen. Alles, was auch relativ offensichtlich ist. Ja.
Die Corona-Bemerkung haben sie so ein bisschen rausgenommen wieder.
Genau, die Pandemie haben sie rausgenommen, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Da merkt man immer, was so im Wandel der Zeit passiert ist und wie, manchmal ist das wie eine Zeitreise, wenn man sich das jetzt nochmal so alles anguckt. Ja.
Schön ist es, wenn es halt vorher drin steht, nicht danach. Ne?
Das ist auch viel verlangt, ja. jetzt können wir eigentlich zum spannenderen Teil kommen, und das ist das ALP-Segment, also Air Liquid Processing. Und da war es vor allem schön zu sehen, dass sie tatsächlich in allen Teilbereichen, also Buffalo Pumps, im Air-Handling-Bereich und bei Aerofin, was ja die Sparte ist für zum Beispiel die Heat Exchange Coils, die sie für den Nuklearbereich hergestellt haben, da sind sie in allen drei gewachsen. Jetzt muss ich mal kurz das hier aufrufen. Sollte relativ leicht zu finden sein. Genau. Das kann man sich nämlich durchaus nochmal angucken, dass das keine Geschichte ist, wo nur ein Business von den drei super stark hervorsticht. Es ist bei allen drei so. Also eigentlich sind alle, wenn wir es mal über einen Kamm scheren wollen, eigentlich sind alle so ungefähr 3 bis 3,5 Millionen alle Bereiche gewachsen. Sowohl Air Handling Systems, was eben erstmal klingt, Air Handling, sprich Belüftung, Ventilatoren etc. Hier geht es aber darum, um große, customized, also auf den Kundenwunsch zugeschnittene Reinräume etc. zu bauen. So dürfte ich das vorstellen, vor allem für den Pharmabereich momentan. Wir sehen gewisses Onshoring im Pharmabereich in den USA und da sind sie einer der Hauptnutznießer, was sie auch in den Press Releases erwähnt haben. Hier die Heat Exchange Coils, das ist Aerofin, also Wärmetauscher, da besonders hervorgestochen, der Nuklearbereich. Sie haben auch schon gesagt, dass sie da 4,8 Millionen des Mehrumsatzes, es geht ja immer um Defekte, positiv gegen negativ aufzeichnen, 4,8 Millionen stammen aus dem Nuklearbereich, was neu dazugekommen ist. In anderen Bereichen haben sie ein bisschen verloren. Und genau, an OEMs haben sie weniger ausgeliefert, habe ich gerade mal nachgelesen. Also das können zum Beispiel Autoindustrie sein, da ist 2,7 Millionen Rückgang. Und wenn ihr diese Effekte gegeneinander aufrechnen, kommt im Ende auf diesen die Steigerung hier von 3,2 Millionen im Jahresvergleich. Pumpen ist auch ganz klar, wo das herkommt, hatten sie erwähnt. Navy ist bekannt, dass die gerade ziemlich viel bestellt. Aber warum sind denn die Margen niedriger? Weil die Margen waren niedriger als von mir auch erwartet. Wir hatten, glaube ich, 8,3% EBITDA-Marge im Q4. Und ich hatte ja schon Aussicht gestellt, wir werden wahrscheinlich so bei 12 landen. Das liegt daran, dass das Pumpen-Business war sehr stark für Data-Centers tätig. Also Datencenter, die überall in den USA gebaut werden. Dafür werden Pumpen bereitgestellt. Und das ist ein niedrigmargigeres Business, weil theoretisch könnte das quasi in Anführungszeichen jeder machen. Und diese Navy-Pumpen, da brauchst du halt ein gewisses Genehmigungsverfahren, deswegen sind die Margen da höher. Im Call wurden sie darauf angesprochen, wurde auch gesagt, für 2026 sollen die Margen sich aber eher wieder an das ursprüngliche Level annähern, also auf 11,7%, 10%, 11%, 11,7% ist wohl das, was wir in 2026 erwarten können. Also Q4, Sondereffekt, ziemlich viele Pumpen für Datencenter. Aber mit den Sachen, die wir jetzt schon wissen für Q1 und Q2, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Margen sich hier verbessern werden.
Und hier ist auch das Asbest-Thema drin, ne? Weil jetzt ja. Das Operating Income, da diese kleine 1.
Ja. Exakt. Das sieht erstmal sehr hässlich aus, wenn das Operating Income von 15,9 Millionen im Vorjahr auf 2,1 Millionen zurückgeht. Das liegt daran, im Vorjahr hatten sie einen positiven Effekt. Wie gesagt, waren, glaube ich, knapp 4 Millionen. Oder wo steht es denn hier? Genau, 4,18 Millionen positiver Effekt. Das heißt, sie müssten hier eigentlich eher mit 11 Millionen rechnen, was sie da generiert haben. Und in diesem Jahr hatten sie halt eben den 12,3 Millionen negativen Effekt. Das heißt, de facto ist sogar das Business gewachsen. Also ist besser geworden. Das Income ist gestiegen, was ja erstmal auch ein bisschen komisch scheint, wenn dein gesamtes Segment, was ja das Good Business sein soll, um 10 Millionen wächst und das Operating Income geht um 13,7 Millionen zurück. Es liegt einfach daran, weil Asbest hier da reingeflossen ist. Das sollte man sich auch nochmal klar machen, dass das Business tatsächlich trotzdem beim Income stärker geworden ist. Und auch beim Backlog hattest du schon angemerkt, der ist ja gesunken. Wie kann das denn sein? Lag halt daran, dass eben ein Fregattenprogramm eingestellt wurde. Über 7,1 Millionen waren es, glaube ich. Und da ist es aber so, obwohl die aus dem Backlog entfernt wurden Ende 2025, ist die Navy dazu bereit, die komplette Summe zu zahlen mit den normalen Margen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Q1 sogar einen kleinen Upswing sehen bei den Margen, auch das sollte man sich bewusst machen, dass Q1 vielleicht hübscher aussieht in dem Bereich, als es eigentlich sein dürfte, weil sie da einfach vielleicht einen kleinen Aufschub bekommen, oder beziehungsweise sie haben schon Sachen produziert und dann kriegen sie jetzt eben die Marge reingebucht, aber normalerweise werden ja Kosten gegen die Umsätze gerechnet, das heißt, wir sehen halt einfach nur einen Einmaleffekt, der aus diesem Order-Eingang, der eigentlich 2025 zuzuordnen ist, in Q1 gebucht wird. Ja, ich weiß, komplexe Geschichte, sollte man sich einfach auch nur im Hinterkopf behalten, da war ja was und dann müssen wir mal gucken, wie das dann konkret auf die Q1-Zahlen sich auswirkt. Genau. Sonst noch Dinge, die für dich aus dem Call zum Beispiel hervorgestochen sind, hinsichtlich des ALP-Segments?
Wahrscheinlich müsste mir was hervorstechen, ich habe es aber jetzt nicht mehr so präsent. Der war eigentlich sehr kurz, ich glaube, es gab zwei Fragen oder drei. Ja. Ja, zu diesen Energiethemen auch gar nichts. Es war sehr, ja, nicht sehr aufschlussreich, glaube ich.
Das nee, Ganze. Fand ich auch. Hab da gleich noch eine kleine Sache vorbereitet, wo man auch drauf schließen kann, warum vielleicht der Markt was anderes erwartet beim Call, weil sie ja eigentlich jetzt erst schön viel vermeldet haben, wie gut denn alles so läuft. Da können wir jetzt nämlich auch gerade mal drauf übergehen. Und zwar ist es so, dass sie ja im Januar bereits vermeldet haben, wir haben hier so richtig schönen Order-Eingang gesehen. Also beziehungsweise, es gab erst die eine Meldung, ich rufe die erstmal auf. Wo ist denn die erste Meldung? Genau, hier am 3.2. war das. Und da haben sie gesagt, dass das Air und Liquid, dass der Air und Liquid-Bereich 28 Millionen Orders in Januar allein bekommen hat. Das ist sehr, sehr viel. Der gesamte Backlog, haben wir gerade gesehen, war 120 Millionen zum Jahresende. Das heißt, wenn man normalerweise umrechnet auf den Monat, 120 Millionen, müsste man sagen, 10 Millionen gehen jeden Monat ein und jetzt sind da 28 Millionen eingegangen. Und das war der höchste Order-Eingang, den sie jemals hatten. Und der vorige Rekord waren wohl 7 Millionen. Wie gesagt, das gesamte Business wächst ja immer noch, deswegen ist das absolut nachvollziehbar. Und insgesamt haben sie 49 Millionen reinbekommen. Das heißt, für das Good Business 28 Millionen, für das Bad Business, in Anführungszeichen Bad Business, 21 Millionen. Das heißt, auch schon da war die Aktivität deutlich höher für den guten Bereich. Und das haben sie vor allem darauf geschoben, dass sie ziemlich viel aus dem militärischen und aus dem pharmazeutischen Markt rausbekommen haben. Ich kann, also pharmazeutischer Markt habe ich gerade schon gesagt, Onshoring Pharma ist der Treiber da. Und beim Militär hatte ich gesehen, Januar, Februar kamen die Order durch oder beziehungsweise wurden die Order erteilt für die Nuklear-U-Boote. Und auch da liefern sie Heat-Exchanger hin. Das ist hochmargiges Business. Das ist sehr gutes Business. Und Pumpen können sie auch noch liefern für diese entsprechenden Programme. Also sehr, sehr schön. Auch sehr schön, wie man hier immer tracken kann, was gerade passiert anhand der Tender, die ausgeschrieben sind. Das macht mir hier besonders viel Freude, wenn dann irgendwann auch die Press-Releases rauskommen, das bestätigen, was ich vorher nur auf irgendwelchen Portalen gesehen habe, wo man die Tender einsehen kann. Und dann kam ja hier am 9.3. nochmal eine neue Meldung. Kann man nachher nochmal kurz drüber sprechen, warum machen sie das denn überhaupt? Warum kommen denn diese Meldungen die ganze Zeit? Und da haben sie gesagt, dass die Orderaktivität nochmal deutlich gestiegen ist. Und zwar für Air- und Liquid-Bereich ist um 23% in den ersten beiden Monaten gestiegen und für den Stahlbereich um 18%. Insgesamt ist es um 38% gestiegen, also wenn man beide zusammennimmt. Und da haben sie auch gesagt, es ist der Nuklearmarkt, der militärische Markt, der pharmazeutische Markt und der Data-Center-Markt. Data-Center soll man auch nochmal im Hinterkopf behalten. A, nicht so starkes Business, aber nuklear dafür sehr stark, militär auch sehr stark. Und man kann sich jetzt ausrechnen, wie viele Order eingegangen sind anhand dieser Zahlen, auch wenn sie es nicht konkret sagen, wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Backlogs, die sie im Vorjahr hatten. Weil sie sagen ja, ersten beiden Monaten sind wir um 38% gewachsen, 73% im Air-Liquid-Bereich und 18% im Stahlbereich. Wenn wir jetzt unterstellen, dass der März ähnlich gut wird wie Januar und Februar bei den Bestellungen, habe ich mal ausgerechnet, was das bedeutet. Das heißt, wir würden hier für den Stahlbereich 63,7 Millionen an Order-Eingängen sehen und für den Air- und Liquid-Bereich 68 Millionen. Das heißt, das Good-Business überflügelt das Bad-Business bei dem Backlog. Wie gesagt, ist eine eher hypothetische Übung. Für die ersten zwei Monate stimmt es aber auf jeden Fall, dass wir da jetzt einen deutlich höheren Eingang gesehen haben, in konkreten Summen auch.
Ja, und 50 Prozent, also ich habe das ALP hat, glaube ich, jetzt aktuell laut der letzten Meldung 120 Millionen für 2025. Ne? Und jetzt sagst du 68 Millionen Backlog allein nur im ersten Quartal.
Ja.
Das ist, also, wenn es so weiterläuft.
Ja, ja. Vor allem, wenn wir es mal multiplizieren jetzt mit der Marge, die wir hier in Aussicht gestellt bekommen haben, dass es ja eher auf die Gesamtjahresmarge geht. Also nur wenn wir jetzt konservativ die 11% annehmen an Adjusted EBITDA-Marge, die fast automatisch EBIT ist, weil sie so gut wie kein Maintenance-Capex im Good-Business haben, deswegen ist es ja so toll, dann sind wir allein für das erste Quartal bei 7,5 Millionen an EBIT da, was nahezu EBIT ist. Das heißt, es fließt schon relativ schick nach unten durch. Und das ist nur für ein Quartal ist das sehr, sehr stark. Und Wir wissen nicht, wie gut die Margen sein werden. Wie gesagt, sie haben auch wieder Data Center mit dabei. Aber wenn sie uns sagen, fürs Gesamtjahr können wir eher die 11% bis 12% annehmen, dann klingt das schon sehr, sehr nett, muss man sagen. Und ja, auch im Bed-Business wird die Marge ja gesteigert, dadurch, dass Schweden mehr ausgelastet wird. Nochmal, alles im Verlauf des Jahres. Denn auch bei den Navy Pumps haben sie gesagt, Q1 haben wir neue Maschinen bekommen. Das heißt, auch da wird ja die Umsätze werden gesteigert. Aber erst in Q2 seht ihr richtig stark diesen Effekt aus den neu eingesetzten Maschinen. Auch da bremsen sie also für so ein bisschen schon für Q1, was vollkommen in Ordnung ist, weil das einfach logisch ist. Es ist gut, dass sie uns das sagen, weil genau sowas will ich vom Management ja haben, dass sie uns sagen, das könnt ihr erwarten und das eher könnt ihr eher nicht erwarten. Jetzt ist es auch noch so, dass man sich bewusst machen muss, dass das gesamte Umfeld, also neben diesen höheren Steigerungen bei Navy-Produktionen, bei Datencentern, eigentlich für mich am spannendsten ist das Umfeld deswegen, weil eigentlich gerade dieser Nuklearbereich so eine richtige Renaissance erfährt. Ich habe da auch nochmal kurz die Tweets von Ursula von der Leyen von vor kurzem aufgerufen. Da ist es so, dass sie jetzt ja tatsächlich sagen, wir geben jetzt Gas bei Nuklear. Das kam aus dem Nichts, hat ja auch für viel Aufsehen gesorgt. Man sieht immer schon 6.300 Likes und 4.500 Kommentare. Das ist eine Ratio, die du normalerweise nicht bekommen willst. Das sind halt überwiegend Leute, die höhnisch sagen, ach, okay, EU, merkt ihr es langsam auch.
Naja, also schön ist auch da dieser Kommentar darunter, Leser. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen, was ich so denke, was energiemäßig die Zukunft ist und wo auch trotzdem die Reise immer noch hingeht und was jetzt hier so passiert, sind auch, also bin ich sehr, sehr gespalten, muss ich sagen, aber heißt ja nicht, dass man das nicht trotzdem mitnehmen kann. Was mich hier so ein bisschen überrascht ist, da ist vielleicht auch Deutschland anders als jetzt die USA oder ich weiß nicht, ob sich da auch rechtlich jetzt was tut. Also mein Gefühl war immer, wenn jemand ein Atomkraftwerk bauen will, also da reden wir ja von Jahrzehnten, bis da irgendwas durch ist, ne? Und jetzt in den USA, jetzt gibt es diese Small-Medium-Reactors, ich glaube auch der vom Bill Gates, da diese Firma Terra. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Terra Power,
doch, ja. Die bauen, wollen jetzt auch da in so einer alten Kohlenminenstadt was bauen und das scheint sich doch sehr stark beschleunigt zu haben, wie schnell man so ein Atomkraftwerk irgendwie bauen kann oder auch bauen darf. Ich glaube, das ist eher das Thema, weil wenn jetzt schon bestellt wird, dann reden wir ja nicht mehr von 10 Jahren Genehmigungsprozessen und der Auslöser dafür war ja so ein bisschen der AI-Hype auch, die ja jetzt auch Strom brauchen in Größenordnungen, die viel größer sind eben als vorher. Also da sind keine 10 Jahre Vorlaufzeiten. Also weißt du da was? Hat sich da auch rechtlich was geändert oder warum ist das, brummt das jetzt so?
Sehr guter Punkt. Also diese Small Modular Reactors sind ja quasi jetzt der heiße Scheiß. Man hat ja gesehen, Ursula von der Leyen hat es auch erwähnt. Man muss dazu sagen, das ist noch in der Konzeptphase. In den USA ist es aber so, dass die da mit sehr schnellen Genehmigungsverfahren gearbeitet haben. Also die Trump Administration hat herausgegeben, wir bringen Nuklear jetzt quasi ins nächste Jahrhundert, ins nächste Jahrtausend, also weil die immer noch quasi die Technologie überwiegend im letzten Jahrtausend verhaftet war, vor allem in den Köpfen. Und die haben diese Small Modular Reactors sehr schnell genehmigt und die sollen nach einem Jahr wirklich, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass sie theoretisch Energie liefern können, es aber noch nicht machen. Aber das nachgewiesen ist, sie wären jetzt an dem Punkt, wo man sie theoretisch nach und nach ans Netz schalten könnte. Und das soll nach einem Jahr schon möglich sein. Das heißt, im Juni, Juli sind die ersten Reaktoren zumindest nach Zeitplan fertig, diese Small Modular Reactors. Und das wäre natürlich krass, wenn du innerhalb von einem Jahr ein Nuklearkraftwerk hochzimmern kannst, das bewiesen hat, dass es theoretisch dazu in der Lage wäre, Energie zu produzieren. Criticality oder so, das heißt, also kritisch übersetzt es, wie ihr wollt. Ja, also das heißt, ist auf jeden Fall ein feststehender Begriff im Nuklearbereich. Das heißt, das Nuklearkraftwerk hat nachgewiesen, wir können hier Kerne spalten, wir können Energie produzieren. Und das ist eben jetzt dieses Schnellverfahren, was da stattfindet. Es ist natürlich auch klar, dass das in Deutschland niemals so laufen würde, weil wir ganz andere Verfahren haben. Möchte auch noch einen Satz zu sagen, wenn hier so bei mir Euphorie mit dem Nuklearmarkt aufkommt, Hanno hat es ja gerade auch schon gesagt, ich privat sehe das auch anders. Also ich bin da auch ehrlich gesagt agnostisch. Ihr könnt mir gerne nachweisen, dass das alles viel schneller und effizienter funktioniert, dass es doch günstiger ist, als wir immer dachten. Weil ich sag mal, seriöse Untersuchungen von der Thematik mit allen Folgekosten weisen darauf hin, dass wir doch eigentlich lieber auf Erneuerbare setzen sollten. Und ich privat würde das auch immer so sehen. Aber wie gesagt, ich bin agnostisch, man kann mir das gerne nachweisen. Der Sicherheitsaspekt ist ein weiterer, der da eine Rolle spielt.
Man hat halt hier direkt, man hat halt die Schmerzen jetzt, ne? Und mit erneuerbaren Energien hat man halt auch noch einige Themen, noch mehr, das man ausbauen muss. Und dann gab es ja auch, war das Gas? Die EU hat doch, haben sie Gas oder Atomkraftwerke als grün dann bezeichnet?
Gaskraftwerke.
Ja,
genau, da mussten wir damals alle wahrscheinlich etwas schmunzeln.
Passt nicht so ganz, ne? Aber anscheinend ist das jetzt so eine schnelle Lösung. Ja? Aber das
es erscheint
ist leider
zunächst so, ne? Mhm. Aber es erscheint halt, wie gesagt, nur so. Das müssen wir erst noch sehen. Der Beweis ist noch nicht erbracht worden. Das muss man immer dazu sagen. Das Gute ist für Amco Pittsburgh ist, dass diese Bestellung, nämlich diese Heat Exchange Coils, ist so dieses im Early Procurement Bereich. Das heißt, ihr müsst sehr früh diese Order aufgeben. Das haben sie im Call auch nochmal gesagt, dass sie mit die ersten Nutznießer sind von solchen Programmen. Und momentan beliefern sie aber überwiegend alte Nuklearkraftwerke, die wieder hochgefahren werden, und Small Modular Reactors, da kommt ihr Business derzeit her. Diese größeren Reaktoren, die eigentlich auch spannender sind, ist eher Zukunftsbereich. Was aber schön ist, dass ein Analyst gefragt hat, er hätte in einem Artikel gelesen, dass dort die Pumpen geliefert werden für den AP1000 von Westinghouse, dass sie da auch liefern würden, ob das denn stimmen würde. Ich habe nachgeprüft, der Analyst steht tatsächlich in meinem Substack drin und es gibt diesen Artikel nicht. Es gibt keinen Artikel. Ich glaube, weil ich das mehrfach betont habe, dass es ist immer lustig, es ist auch schon vielen von meinen Kollegen so passiert, dass sie tatsächlich auch die Fragen von Analysten beeinflusst haben und dann auch im Substack unter den Subscribern standen.
Ist halt Primärquelle.
Ja, das ist gefährlich, weil auch tatsächlich zum Beispiel Gemini auf meinen Substack zugreift bei manchen Informationen. Da dachte ich, okay, dir ist vielleicht nicht klar, dass das mein Substack ist, aber ich möchte nicht, dass es so ein Zirkelschluss wird. Ja, bitte ruf andere Quellen auf. Ja.
Wie weit, jetzt schauen wir mal, vorhin warst du ja schon gut vorbereitet auf das nicht abgesprochene. Hast du denn mal geschaut, wie viel von diesen Pumpen eigentlich in diesem AP1000 sind?
Ja.
Und weiß man ungefähr, was die kosten? Also das kann man ableiten, wenn jetzt 2, 3, 4 was gebaut wird, was dann bei AP aufschlägt?
Also 4 Pumpen werden 4 Reaktorpumpen, das sind nur die sagen wir mal, die hochmarschigen Pumpen von Curtiss-Wright werden genommen. Curtiss-Wright baut die zusammen und Curtiss-Wright hat aber nur einen Zulieferer für Heat Exchanger, das ist Aerofin. Also das war die Kette, die ich aufgebaut habe und Aerofin ist ja die Tochter von Amco Pittsburgh.
Und Curtiss-Wright sagt, oder wie kommst du auf die Zahlen, das benennen sie so, dass sie pro Reaktor 4 brauchen?
AP, okay. Also Westinghouse stellt den AP1000 her, es hat nicht mit Amco Pittsburgh was zu tun und dafür brauchst du 4 Reaktorpumpen von Curtiss-Wright und Curtiss-Wright bestellt dann die Heat Exchanger bei Aerofin. Die Margen sind aber nicht bekannt und die
Preise
Summen sind auch nicht bekannt.
Wahrscheinlich.
Ich habe eine Vermutung, also was es sein könnte, ich gehe davon aus, dass es pro Pumpe, dass pro Heat Exchanger 2 Millionen anfallen. Das wäre sehr, 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 sehr gut. Aber das ist eine ganz grobe Schätzung, die Zahl könnt ihr wieder vergessen. Also wenn pro Reaktor 8 Millionen hochmargiges Business entstehen für Aerofin, das klingt erstmal wenig, es ist aber super gut tatsächlich. Also und vor allem in den USA ist es wahrscheinlich, dass sie auch noch Hilfspumpen bereitstellen würden, wenn in den USA ein neuer Reaktor entsteht. EU glaube ich nicht. Ich denke, da würde auch Curtiss-Wright lokal sourcen und nicht irgendwie die ganzen, sage ich mal, Pumpen aus dem Regal, also off the shelf, würden die nicht in den USA fertigen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber trotzdem sehr interessant, weil es sehr viele Reaktoren gibt, die gerade gebaut werden sollen von diesen AP1000. Ich betone nochmal, das ist nur eine Reaktorvariante. Es gibt natürlich noch viel mehr und es hat nichts mit den Small Modular Reactors zu tun. Aber der AP1000 und der AP300, das sind Reaktoren, die quasi State of the Art sind, weil sie sehr, 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 sehr sicher sind. Das ist ja immer diese schöne Aussage, die wir auch immer in Talkshows sind. Die neuen Reaktoren sind ja viel sicherer. Und bei denen kann man sogar wirklich sagen, dass sie sicherer sind. Fragt mich bitte nicht, wie es genau funktioniert. Ich hatte, glaube ich, in Erinnerung, dass es irgendwas mit Magnet tatsächlich zu tun hat, wie der Reaktor reagiert, sobald ein Super-GAU eintreten sollte oder also dass irgendeine Form von Strahlungsaustritt stattfindet. Mir ist das Verfahren nicht bekannt.
Ist ja, ja immer interessant, was passiert, wenn so ein Ding mal freihändig fährt, ne? Also,
ja,
wenn da keiner eingreifen kann oder will oder.
Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich bin mit dem Thema auch nach wie vor kritisch, egal wie sehr Leute sagen, dass etwas sicher ist. Ich denke, es gibt Möglichkeiten, daraus ein Problem zu erzeugen. Jetzt aber spannend für diesen AP1000. In Polen ist der erste schon gesichert, also da ist das Financing schon sichergestellt und zwei weitere folgen dann noch für diesen AP1000. Das heißt theoretisch 24 Millionen an Umsatz mit hohen Margen für Aerofin. Nein, bitte hakt diese Sachen ab. Das ist reine Spekulation. Ich konnte es nicht. Ich habe es auch mit Gemini mehrfach so gechallenged, okay, und wir kamen nicht auf ein Ergebnis. Dann war ja der Rubio vor kurzem auch in der Slowakei und in Ungarn. Und da sollen auch jeweils Westinghouse-Reaktoren entstehen und Small Modular Reactors in Ungarn. Und es ist nicht unwahrscheinlich, wenn Rubio nach Ungarn fährt und sagt, hey, wollt ihr nicht Reaktoren bauen, dass da schon ein Gedanke hinten dran ist, woher die Reaktoren kommen sollen und woher möglicherweise auch die Heat Exchanger kommen. Nochmal, ich möchte betonen, es ist nicht 100% wahrscheinlich bei diesen anderen Reaktoren, dass da Aerofin bedient wird. Aber wir reden hier über sehr teure Komponenten, die sehr zuverlässig arbeiten müssen, weil das teuerste für ein Nuklearkraftwerk ist, wenn es stillsteht. Das heißt, wir können das schon mal im Hinterkopf behalten, dass da theoretisch Business entstehen könnte.
Ich vermute mal auch, dass diese Pumpen wahrscheinlich nur einen kleinen Teil der Kosten des Ganzen auch sind. Also
auf jeden Fall. Wir reden ja immer noch über einen Milliardenkosten.
Ja.
Bulgarien möchte auch zwei Westinghouse-Reaktoren bauen, also wieder Business für Aerofin, nämlich für die entsprechenden Heat Exchanger. Und was auch noch dazu kommt, in Kanada haben Westinghouse und Tetra Tech, das ist ein Unternehmen aus Kanada, haben ein quasi, wie sagt man denn auf Deutsch, eine Absichtserklärung unterzeichnet oder ein, wie heißt es, Memorandum of Understanding, keine Ahnung, wie man es in Deutsch übersetzt, dass sie AP1000, AP300 in Ontario bauen wollen. Also auch noch mehr Business für Aerofin. Und nochmal, das ist Early Procurement. Das heißt, sobald diese Planung steht, je nachdem, wie lang der Genehmigungsprozess ist, in den USA läuft es momentan relativ schnell, in anderen Ländern wahrscheinlich nicht, dann kann es sein, dass sehr früh eben diese Order auch bei Aerofin und MCO Pittsburgh entstehen. Und bevor ihr baut, müssen 24 Monate vor Baubeginn, müssen diese Order aufgegeben werden. Das ist so das Ergebnis meines Research, dass 24 Monate vorher diese Order aufgegeben werden müssen, bevor ein Reaktor gebaut wird. Das ist schon sehr früh tatsächlich.
Hat das irgendwelche Zertifizierungsregularien-Thematik oder warum ist das so früh? Oder hat man dann Angst, dass man nicht bauen kann, weil was nicht da ist? Oder?
Ja, also nee, 100% weiß ich es nicht. Also es ist aber überall in der Literatur, ich hatte es auch ein paar Fachbücher nachgelesen, da wird einsortiert, was ist Early Procurement, was kann eher später bestellt werden. Da sind die Heat Exchanger Coils, die sind super relevant, weil Reaktorpumpen halt eben die relevantesten Pumpen sind im gesamten Reaktor. Standard einfach nur, dass es Early Procurement ist. Ich vermute mal einfach, weil das natürlich kein Ding ist, das von der Stange produziert wird, sondern wo wirklich es darum geht, dass es halt begrenzte Kapazität gibt, weil niemand hält 100% Kapazität für etwas vor, wo dann am Ende nur 20% ausgenutzt werden. Deswegen muss man relativ früh bestellen, um überhaupt einen Slot zu bekommen. Und dieses Business pumpt gerade. Es hat auch schon 2025 gepumpt. Sie haben ja klar gesagt, überwiegend für Reaktoren, die gerade reaktiviert werden. Das sehen wir noch gar nicht im Netz quasi, ja, also im Energienetz in den USA. Das war bislang das Business und jetzt ist die Frage, profitieren sie auch von den neuen Eingängen, also von den neuen Bauvorhaben, die hier überall auftreten könnten. Und da sind aber die Small Modular Reactors, ist eigentlich das, was am meisten Business für sie generieren könnte. Und das ist eben jetzt im Juni, Juli, müssen wir mal gucken, was passiert da. Ja? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass daraus jetzt wirklich dann ein neues Konzept wird, das sich überall durchsetzt. Also werden wir überall kleine modulare Reaktoren bauen oder nicht? Das ist jetzt eben gerade, es sind mehrere Unternehmen, die da tätig sind in den USA. Du hast ja schon eins erwähnt, hier von Bill Gates. Und auch jetzt vor kurzem hat, der Ticker ist Oklo, ich weiß nicht, wie man es richtig, wie der das Unternehmen ausgesprochen heißt, also OKLO, hat auch die Genehmigung bekommen für einen Modular Reactor. Das müsste dann meiner Rechnung nach der vierte sein, der konkret genehmigt und Baubeginn schon hat, ja. Also ein 3 Stück sind eben in Juni, Juli geplant, fertigzustellen. Das sollten wir auf jeden Fall tracken, weil wenn das so sein sollte, dass es funktioniert, dann explodiert das Business sehr wahrscheinlich von Aerofin. Also kann man sich schon mal im Hinterkopf behalten. Genau, also das ist wie gesagt der Nuklearbereich. Ich habe da bewusst so lange jetzt drüber gesprochen, weil ich glaube, dass das mit der interessanteste ist, weil das immer noch so ein bisschen verdeckt ist. Das ist nämlich ja nur ein Business in einem Segment, das bislang sehr klein war, innerhalb von diesem Konzern. Und deswegen meiner Meinung nach schon wichtig, sich das bewusst zu machen. Genau. Dann noch Punkte, die wir bislang nicht genannt haben. Zwei Konkurrenten im Stahlbereich haben ihr Geschäft eingestellt. Ich hätte mir das nochmal hier als Zusatz hinzugefügt. Das spricht einerseits dafür, dass das Business nicht so toll ist. Aber wir haben es bei dem schönen Seneca gesehen. Seneca waren die Dosenproduzenten, also Dosengemüse. Wurde letztens auch nochmal von einem Herrn angemerkt, wir sollen doch bitte nochmal einmal bei Seneca sprechen, wie schön das alles war, dass man mit so einem Case einfach einen Verfünffacher hinlegen kann, innerhalb von 3 Jahren, glaube ich. Mhm. Ja, super schön. Und hier ist es auch so, vielleicht, wenn die Konkurrenten alle ihr Business einstellen und du am Ende der Einzige bist, der noch übrig bleibt in so einem hässlichen Business, ja, dann kann es doch ganz spannend für dich werden.
Ich habe nur den Kurs verfolgt, aber nicht die, was im Unternehmen passiert. War das dann wirklich auch so viel durch dieses Einstellen? Initial ging es ja, oder das waren ja eigentlich mehrere Sachen. Initial war das dieses FIFO-LIFO-Accounting ja. vom Inventar und natürlich auch, dass da eingestellt worden ist, dass Konkurrenten aufgehört haben. Aber
genau. Die haben sogar ihr Business teilweise an Seneca verkauft, also Seneca den Markt aufgerollt. Mhm. Oder haben outgesourced, dass Seneca für sie produziert und ihre Labels draufhaut. Also der Case von Harris ist da super toll aufgegangen. Also mit einer der schönsten Cases überhaupt, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe.
Es hat aber gedauert. Aber vielleicht ist es dann auch geschuldet, dass die Kurse meistens linear angezeigt
schneller
werden.
Schneller Anstieg und dann irgendwann hat sich das materialisiert. War aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und hat er auch sehr schön die ganze Zeit begleitet und nachgewiesen, dass es wirklich aufgeht. Also können wir irgendwann auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir haben ja auch eigentlich unsere Updates immer mal wieder geplant für Cases aus der Vergangenheit. Da können wir die auf jeden Fall mal die Aktien mit reinnehmen. Genau. Einen Punkt möchte ich jetzt noch erwähnen. Ich würde gleich dazu sagen, es ist vielleicht auch eher im Bereich Spekulation, aber sie haben ihr Wording angepasst und das würde ich schon gerne nochmal hervorheben. Weil das ja mit einer der Dinge war, wo ich sagte, an irgendeinem Punkt muss man die Aktie vielleicht auch verkaufen, wenn sie nicht eine Sache machen. Und die ist meiner Meinung nach wahrscheinlicher geworden. Also wenn ich sage, man muss an irgendeinem Punkt verkaufen, reden wir jetzt nicht von morgen oder nächstes Quartal, sondern einfach, dass es natürlich insgesamt kein gutes Geschäft ist. Und zwar haben sie gesagt, from time to time you have undertaken and may undertake again internal corporate reorganizations in an effort to simplify our organizational structures, streamline our operations or address other operational factors. Such internal reorganizations involves and may involve, among other things, the combination or dissolution of certain of our existing subsidiaries, including legal insolvency proceedings and the creation of new subsidiaries. So, da stoppe ich jetzt erstmal. Ich übersetze das kurz auf Deutsch. Also wir haben bislang schon Businesses quasi eingestellt und es kann sein, dass wir das nochmal machen werden oder Sachen verkaufen werden oder abspalten werden. Das ist eine neue Sprache, die sie in ihr 10K reingenommen haben. Wenn ihr hier oben drüber das lest, werdet ihr sehen, da stand schon mal sowas Ähnliches. Und wenn das Management explizit nochmal sowas hier reinschreibt, dann hat das häufig schon seine Bewandtnis. Und ich glaube, dass das jetzt ein leichter Indikator dafür ist, dass wir damit rechnen können, dass wir an irgendeinem Punkt entweder das komplette Stahlbusiness abspalten, weil es eigentlich keine Synergien hat mit dem ALP-Bereich, oder dass sie das Stahlbusiness verkaufen werden. Teile vielleicht auch so, weil bislang haben sie ja konstant immer weiter Anteile von dem Stahlbusiness verkauft, vor allem unter diesem neuen Management, dass sie auch Sachen verkauft hat, die gerade mal 2 Jahre vorher von dem alten Management gekauft wurden. Das spricht schon von einer gewissen, geringen Nostalgie, sage ich mal, weil das gesamte Business besteht ja eigentlich aus Stahl oder ist seit über 100 Jahren im Stahlbereich tätig.
Genau, ja.
Und Fokus auf Return on Investment.
Ja, also geht's dann an die Kronjuwelen. Klar, wenn's jetzt brummt, ist es ja auch sinnvoll. Oder dann kommen ja auch andere, dann sind Käufer interessiert. Das ist ja das Absurde immer, dass wenn die Preise hoch sind, alle verdienen, dann fängt M&A an. Also gerade eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich die Firmen günstig kaufen. Aber ja, also die Zeichen würden günstig stehen. Und wenn man sich traut, da sozusagen, ich habe gerade aufgemacht den Wiki-Artikel seit 1929 und auch als Stahl waren mehrere Small Steelmakers, ne? Also
man kann sich so richtig vorstellen, wie der Familienclan sauer ist, dass sie die 100-Jahr-Feier vermeiden, wenn sie das Stahl nutzen.
Ja, genau.
Und wie gesagt, das Management war da bislang sehr rigoros und ich glaube, dass sie das, ich halte es für möglich, dass sie es auch durchziehen. Ich bin mir alles andere als sicher, also ich würde jetzt auch keine Prozentzahlen nennen oder sowas, aber es ist schon mal zumindest eine Möglichkeit. Also wer jetzt hier längerfristig investiert sein will oder eigentlich lieber in den ALP-Segment-Bereich investieren will, also Nuklear, Navy und so weiter, weil sie ja schon sagen, ich glaube, sie haben wortwörtlich gesagt, dass sie auf Jahrzehnte Business sehen für diese beiden Bereiche. Das ergibt auch absolut Sinn. Also wenn Nuklear eine Renaissance erfährt, dann haben wir hier für Jahrzehnte Business und die Navy, das Navy-Programm geht auch bis ins 2030 rein. Also das wäre schon sehr, sehr spektakulär, wenn sie das schaffen würden, diesen Bad-Business-Bereich in Anführungszeichen abzuspalten auf dem Hoch, weil ihre Konkurrenten aussteigen, weil die EU neue Quoten einführt. Das ist ja auch schon mal ein paar Schritte weitergekommen, haben wir heute jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen. Ich würde sagen, da reden wir drüber, wenn Fakten geschaffen wurden. Aber momentan ist in der EU alles genauso gelaufen, wie es ursprünglich angedacht war von mir im Case. Also exakt mit allen Regeln, Melt and Pure Rule, die Quoten sind genauso hoch wie erwartet und auch der Einschnitt ist so hoch wie erwartet.
Das ist ja auch noch was wir gar nicht, weiß nicht, ob du das im Pitch, wahrscheinlich hast du es gesagt, aber es, wann im Juni 26 Juni. Oder 27 ja. Treten diese neuen Quoten?
26, also sehr, sehr schnell. Das ist natürlich nicht das EU-Ding, aber wir sind schon relativ weit. Momentan verhandeln die Institutionen, also Commission, Rat und so weiter, verhandeln gerade. Und dann am Ende geht es noch einmal ins Parlament zurück mit den Änderungen, die jetzt vorgenommen wurden oder werden. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Änderungen. Das wäre nämlich unschön, aber das Parlament hat ja so schon erstmal zugestimmt. Und dann wird über die neu gefasste Version wird abgestimmt im Parlament und dann ist es Gesetz quasi. Also dann wird es ab 1. Juli gilt dann diese neue Regularie. Also nach wie vor schöner Rückenwind, alles hier, alles super. Und wenn das so kommen sollte, halte ich es für möglich, dass sie durchaus dazu in der Lage sind, entweder Ende diesen Jahres, was ich aber eher unwahrscheinlich finde, oder Anfang, Mitte nächsten Jahres dann auch wirklich einen Deal einzuschnüren für den Stahlbereich. Ob ich dann auch dabei bin, ist immer was anderes, weil, wie wir ja wissen, gewisse Dinge werden antizipiert. Aber schauen wir erstmal mal, bevor wir hier so ganz tolle Luftschlösser bauen. Und genau, Thema Luftschlösser, da wollte ich auch gerade nochmal drauf eingehen, auf das Thema Marktreaktion. Hat dich denn die Marktreaktion überrascht? Ich meine, die waren vorher mal bei $10, dann $8 vor den Zahlen, ich glaube 8,30 oder sowas oder genau $8 und dann nach den Zahlen sind wir ganz schön runtergerauscht. Auf im Tief, glaube ich, 5,5, momentan stehen wir bei 6,70.
Ja, ich fand es ein bisschen überzogen. Ich muss nur sagen, ich muss da per Definition ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gemütlicher das alles sehen, weil ich halt nicht so schnell reagieren kann. Ich brauche ein paar Tage zu verarbeiten und andere scheinen da schneller was zu wissen oder nichts zu wissen. Ja, ich musste dann damit leben, aber fand es etwas, ja, viel, muss ich sagen. Aber natürlich ist sie auch, hat gut Dinge auch vorweggenommen. Ich glaube, hat sich. Dein Pitch war, glaube ich, bei 4 und vorher lief sie ja auch schon ganz gut.
Im Podcast hatten wir sie bei $5.17.
Oder sowas, ja. Ich glaube, Substack war ein bisschen früher, Podcast war dann schon, genau. Aber sie kommt ja von $2 im November, ne? Das heißt, sie hatte sich dann schon, also, ja, für dass da manche durch. Nervös werden.
Ja.
Ja, okay.
Ja, also ich bin ja Teil dessen, der nie sagt, oh, das ist eine verrückte Reaktion, der Markt ist so bescheuert. Nein, also ich wusste, dass Q4 schwierig wird, ja, das dem Markt zu verkaufen. Und dann war es ja sogar noch schlechter, als ich gedacht hatte. Ich hatte nämlich in meiner Kalkulation hatte ich 5 bis 6 Millionen Adjusted EBITDA angenommen für Q4. Ihr wisst, ich setze mir immer konkrete Ziele für die einzelnen Quartale und begründe die aber auch. Und dann habe ich als erstes mal geguckt, warum ist es denn schlechter? Okay, Marge im ELP-Bereich niedriger und geringere Order-Eingänge als angedacht im Stahlbereich. Wurde beides genügend erklärt. Einmal war es der Mix, das andere war aufgrund der Tariffs. Also alles okay dahingehend.
Aber das musst du ja machen, Also in wenigen Stunden, sage ich mal, ne, musst du versuchen, auch so ein großes Dokument wie das
Ihr wollt
10K.
mich nicht sehen, wie ich da drauf gucke, in dem
Ja,
Moment, wo das Zeug rauskommt. Ja.
also ich, ja, wenn das nach Market kommt, dann bin ich vielleicht gerade vom Kind ins Bett bringen
Ja,
fertig
safe.
und vor Market sitze ich in einem Meeting. Also für mich, ich kann das nicht so schnell.
Meine, man hat ja gesehen, ich habe über 4 Stunden hinweg habe ich dann Informationen rausgepusht über meinen Twitter und Substack. Und genau, das ist das, was ich in dem Moment auch mache. Vor allem, wenn was abweicht, weil dann musst du ja überlegen, wie reagierst du denn jetzt selbst? Weil der Kurs stand da noch bei 8 Dollar, 7,9 Dollar oder sowas nachbörslich. Der ist nicht so stark eingebrochen, 6, 7%. Und dann, als die Börse aufging, waren es 25%, 30%. Genau. Also ich verstehe, dass der Markt so reagiert, weil er vielleicht einfach das, was er jetzt bewusst vor sich hat, hat er jetzt einfach gesagt, das passt mir nicht. Das ist zu wenig unter den Erwartungen, die auch kommuniziert wurden vielleicht oder die man annehmen hätte können auf Basis der letzten Comments. Wie gesagt, es wurde gut erklärt, von daher kein Thema. Und der Rest ist ja quasi, könnte man sagen, Vorschusslorbeeren, das stimmt aber nicht, weil die Ordereingänge sind ja real, die haben sie im Januar und Februar kommuniziert und ich glaube, dass sie doch sehr bewusst das gemacht haben, damit der Kurs eben nicht auf 2 oder 3 Dollar einbricht oder sowas, sondern sie sagen können, ah, wir haben wirklich Ordereingänge. Das ist keine Fantasie, die hier entsteht, sondern das ist wirklich Realität. Trotzdem sind sie halt keine Storyteller, weil ich habe auch dann zu ein paar anderen Leuten gesagt, die wartet jetzt erstmal den Call ab. Da kann sich das alles nochmal drehen, je nachdem, was sie da sagen. Hab da ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, man kann das jetzt hören, wo ich das Problem in ganz dicken Anführungszeichen sehe, denn ich werfe Ihnen das überhaupt nicht vor. Wir setzen hier mal ein beim Call. Ich habe den mal hier an der Stelle angehalten. Da fragt ein Analyst und ich finde nicht, dass es so ganz offensichtlich ein Problem gibt, aber vielleicht weißt du, was ich meine, wenn wir es jetzt mal anhören. Sag mir mal kurz, ob man das.
Okay, any color you can give on, what sort of incrementals this business should generate as it grows? If you don't want to go there, I totally understand, but figured I'd put that out there.
So, the margins are generally good. What I can tell you is in the growth markets that we're seeing, nuclear, the Navy markets, those are all good markets for us. There's very limited competition because there's a lot of barriers to entry. It's very difficult to supply into those markets, so that's favorable for us.
Okay, fantastic. And
So, hier mache ich mal Stopp. Also, um das kurz nochmal auf Deutsch zu übersetzen, der Analyst fragt quasi nach dem ALP-Bereich und kannst du uns irgendwie was sagen hinsichtlich des Business, wenn es jetzt wächst, wie die inkrementellen Margen sind? Also, wie stark geht denn eigentlich eure Marge nach oben, wenn ihr jetzt so weiter wächst, wie das anhand eurer Ordereingänge ist? Kannst du uns dazu irgendwas sagen? Und dann sagt der David Anderson, der da für den Bereich zuständig ist, mit dem habe ich auch schon mal gesprochen, ja, die Margen sind generell gut und in den Märkten, die wir sehen, da gibt es geringe Konkurrenz und viele Barrieren für den Eintritt. Das ist also von Vorteil für uns.
Ja, er sagt doch ja, ist doch okay.
Also im Prinzip beantwortet die Frage auch überhaupt gar nicht und er möchte
Nein.
sie, glaube ich, nicht beantworten. Und dann sagt er da eine Liste nach, ich finde, der Justin Bergner hier sagt danach auch, ja, okay, fantastisch. Also im Prinzip die Frage nicht beantwortet und ich glaube, das hat System. Der Justin hat ja schon gesagt, ich verstehe auch total, wenn ihr das nicht beantworten wollt, aber da gibt er ihm halt so eine Antwort, wo man so denkt, gut, hättest du doch einfach ganz lassen können. Und ich glaube, dass das halt beim Markt erstmal nicht gut ankommt. Aber wie siehst du das? Bist du da, findest du das jetzt eher negativ, positiv? Wie würdest du das einsortieren?
Wir hatten das ja auch schon mal mit Now Vertical. Ja, das ist halt dieses vielleicht auch Deutsch und Amerikanisch, dass da keiner sitzt und mal sagt, jetzt nochmal nachhakt, ja. Aber wie die Reaktion vielleicht dann ist, ist auch erwartbar. Also so ein bisschen Show, das Ganze. Ne? So kommt nicht. Ja, ich weiß nicht, warum er jetzt da nicht mehr sagt oder weiß er es nicht, will er nicht sich in die Karten schauen lassen. Ich habe nicht so wirklich eine Meinung, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Jetzt, wenn man sagt, man möchte vielleicht die Aktie pushen, ja, dann elaboriert man das vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht sehe ich es sogar eher gut, als wenn er da jetzt sitzt und das ja über die Maßen promotional dann ist und dann passt dann im nächsten Quartal doch wieder irgendwas nicht und dann ja.
Genau so würde ich es auch sehen. Das Problem ist, sie sind keine Storyteller. Ja? Wir haben im letzten Blossom-Podcast-Episode haben wir über AT&T gesprochen. Das kann man jetzt werten, wie man will. Das sind auf jeden Fall Storyteller. Die verkaufen eine gewisse Geschichte an den Markt und das auch mit Erfolg, mit dem Chemicals as a Service. Hier kriegst du eine Frage zum quasi Operating Leverage gestellt. Wie stark werden denn die Margen steigen, wenn ihr jetzt weiter so wächst? Und dann kommt dir als Antwort eigentlich keine Antwort und ein Ausweichen und einfach nur sagen, hey, wir sind ein tolles Business. Okay, cool. Also ich finde es aber gut, weil sie nichts rausschicken, in Anführungszeichen, zu dem sie nicht stehen können. Sie waren sehr konkret bei, ab Q2 ist der Order-Backlog im Stahlbereich besser, ab Q3 seht ihr die vollen Margen. Bei Navy Pumps, ab Q2 sind wir da voll funktionsfähig und werden die entsprechenden Umsätze abhandeln, seht ihr aber auch erst im Q3. Das heißt, sie sagen schon, geben sie gewisse Ziele raus, die sie aber auch einhalten können. Das heißt, sie geben nicht irgendwie so raus, hey, an dem Punkt wollen wir so und so viel Marge haben, etc., etc., weil hier ist ja auch sehr viel Fluktuation, sage ich mal, in den politischen Gegebenheiten, in den Rohstoffpreisen, etc. Also ich möchte das bitte auch so haben, eigentlich als Aktionär, dass ein Management nicht so...
Du musst ja dann auch liefern, ne? Also Ascent hat ja dann auch, ja, dann war plötzlich doch Zyklik drin und as a Service vielleicht dann doch nicht so. Deswegen, ja, also dann vielleicht lieber so, wie wenn dann die Zahlen dem nicht folgen können, ja, und es kann ja immer was passieren, also gerade mit diesen Umständen, dass das nicht so ist und dann, ja.
Exakt, also das möchte ich auch nicht erleben eigentlich, weil hier haben wir jetzt eine gewisse Antizipierbarkeit auf den Verlauf des Jahres, sprich Q1, immer noch geprägt von gewissen negativen Aspekten, die sie klar hervorgehoben haben. Das heißt, wer jetzt dann das nicht erleben möchte, wie der Markt da reagiert, verkaufen. Naja, wer es aushält, bis Q3 zu warten, wenn dann die positiven Effekte reinbrettern und vielleicht sogar der Nuklearbereich eben diese Renaissance erfährt, der wird wahrscheinlich dafür belohnt werden, wenn das denn so kommt. Aber im Prinzip kommunizieren sie in erster Linie das, was schon sichtbar ist. Weil sie kommunizieren ja im Markt. Sie haben 2 Press Releases rausgebracht im Januar, im Februar und im März und haben jeweils die Order-Eingänge für Januar und Februar vermeldet. Das heißt, sie wollen euch allen bewusst machen, hey, der Laden brummt. Aber wir wollen uns halt nicht irgendwie hier Margenziele und sowas entlocken lassen. Das sind wir nicht. Wir wollen hier in Ruhe arbeiten und nicht immer überlegen, ah Mist, wir haben im letzten Call das gesagt, jetzt liefern wir das nicht ab, jetzt müssen wir das ja erstmal erklären. Finde ich tatsächlich gut. Weil bislang haben sie auch keine konkreten Margenziele rausgegeben. Das war ich. Das war meine Erwartung, dass es so läuft, wie es im Q3 lief. Haben sie uns erklärt, warum es jetzt nicht so war. Bin ich auch fein mit. Haben aber gesagt, naja, grundsätzlich könnt ihr schon mit den Zielen fürs Gesamtjahr arbeiten, also mit den Margen 11-12%.
Aber was sind denn jetzt deine Ziele für Q1? Du hast ja gesagt, du schreibst das immer nieder und gleichst es dann ab. Hast du welche?
Ja, und
wie viel Prozent erwartest du?
Ich habe sie noch nicht, weil also grundsätzlich würde ich das Gesamtjahr logischerweise die 11% erwarten, die sie in Aussicht gestellt haben, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich mache das immer in der Woche davor, weil ja bis dahin auch nochmal neue Kommunikation stattfindet. Hm. Also sie haben schon gesagt, sie hatten im Februar Datencenter-Eingang, das ist halt so ein niedrigmargiges Business, auf der Gegenseite Nuklear. Also daraus jetzt einen Pot zu mischen, der irgendwie Sinn ergibt, der mir erlaubt, irgendwie eine sinnvolle Schätzung abzugeben, die außerhalb dieser 11% liegt, das ist nicht möglich. Also das kann ich nicht. Dafür müsste ich ja konkrete Zahlen haben. Aber mal schauen, was sie uns bis dahin noch kommunizieren. Vielleicht kommunizieren sie auch vorläufige Zahlen. Und da würde ich auch nochmal Bewusstsein für schaffen. Ich glaube, ganz am Anfang hat ja auch mal, ich glaube, es war Benjamin, hatte mal angemerkt, vielleicht gibt es da mal eine Verwässerung. Ja, also durchaus. Also wenn ein Unternehmen so viel mit dem Markt kommuniziert und eine hässliche Asbestverbindlichkeit auf dem Balance Sheet hat, ist eine Kapitalerhöhung nicht unwahrscheinlich. Ich meine, sie haben Cash momentan, sind 10 Millionen, sie haben eine ungenutzte Kreditlinie. Ich glaube, die Gesamtliquidität sind 30, 35 Millionen oder sowas. Trotzdem, Risiko vom Balance Sheet zu nehmen. Ich kenne einige US-Investoren, die durchaus auch, sage ich mal, bewandter sind, die sagen, es wäre ganz nett, also wir sind hier investiert, wir wollen eigentlich, dass sie in irgendeinem Punkt mal eine Kapitalerhöhung machen und das Risiko rausnehmen aus dem Balance Sheet. Kann also sogar sein, dass der Markt das positiv sehen wird. Weil man muss sich schon fragen, warum kommunizieren sie denn gerade im Markt? Also warum wollen sie denn Bewusstsein schaffen dafür, dass das Q1 super toll lief hinsichtlich Order-Eingänge? Das hat schon seinen Grund, glaube ich. Also auch das möchten wir hervorheben. Verwässerung ist hier möglich, muss aber nicht negativ sein. Also ich würde es auch, bin da neutral. Ist halt die Frage, zu welchen Bedingungen logischerweise. Und auch das, es gab hier einen Insider-Kauf. Jetzt wann war es? Der 19. war der Donnerstag vom CEO tatsächlich, also CEO von Amco Pittsburgh insgesamt. Und er hat bei $6.67 gekauft und zwar 7.500 Aktien, das sind $50.000. Muss man dazu sagen, der gute Mann hat vorher schon 578.000 Aktien besessen, deswegen kann man das in einem engen Rahmen fassen, wie bedeutsam das jetzt ist. Hat er seine Performance-Shares bekommen, für die wir alle verantwortlich sind, weil es nämlich gemessen wird am Total Shareholder Return. Und da der Kurs so stark gestiegen ist, hat er sehr, sehr viele Aktien eingebucht bekommen. Aber jetzt haben wir halt auch einen tatsächlichen CEO mit Skin in the Game. Ja, und ich weiß nicht, der ist ja auch noch nicht der Älteste, also hat noch ein bisschen Zeit vor sich. Vielleicht hat er noch andere große Pläne. Und wäre ja ganz nett, wenn er an irgendeinem Punkt dann auch mal noch mehr Wert realisieren könnte für sich selbst persönlich, weil knapp 600.000 Aktien von einem Unternehmen, wo die Aktien gerade bei $6 stehen, kann ich mir Schlimmeres vorstellen, also zwischen $6 und $7. Ich glaube, dass hier schon hinten dran ein orchestriertes Vorgehen da ist. Man darf nicht vergessen, Bruce Galloway ist hier investiert. Er hat schon häufiger Einfluss auf Unternehmen ausgeübt. Ihr müsst mehr kommunizieren, bitte macht neue Präsentationen, bitte achtet darauf, dass ihr den Kurs nicht irgendwie Tabula reinbringt im Sinne von 2 auf 10 und auf 2 wieder zurück. Das sollte nicht passieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas in der Form halt von Bruce Galloway entsprechend angemerkt wird.
Hat sich denn da wirklich was geändert? Wobei es natürlich schwer zu sagen ist, weil gute Zahlen lassen sich immer leichter melden. Aber solche Press-Releases mit Backlogs und so, jetzt waren es halt Rekord-Backlogs, ne? Das ist schwer zu vergleichen. Also ob sie das... Wenn sie keine hatten vorher, Record-Backlogs, dann gibt es halt auch keine Meldung. Ja. Also ist da was, hat sich da was getan, deiner Meinung nach, dass jetzt da mehr...
Mehr Kommunikation? Mhm. Auf jeden Fall. Ich kann dir ja noch ein Beispiel zeigen.
Okay.
Wir hatten jetzt im November, hatten wir eine neue Präsentationsfolie bekommen und im Januar. Die letzte Folge, da war schon Bruce Galloway zumindest mal im Hintergrund tätig. Ich gehe davon aus, dass er mit ihm noch gesprochen hat. Weil so
die
ganz,
Lücken sind groß, ja.
Ja, ganz hässlich, so mit einem 13D reinzubrettern bei einem Management kommt, glaube ich, nie gut an. Das heißt, du machst vielleicht vorher schon mal, sagst du, hallo, na, ich bin jetzt da. Und die vorige Präsentation war im August 2023. Das heißt, wir haben hier einen Gap von über 2 Jahren. Aber muss dazu sagen, jetzt gerade spricht ja auch viel für sie in der Außenkommunikation, was sie kommunizieren können. Sowohl politisch haben sie Vorteile, sie haben hinsichtlich Industrie Vorteile, wohin die sich gerade orientiert, die Navy Vorteile etc. Also eigentlich ist ja alles gerade am Brummen und das kann auch der Grund sein. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass sie ein Interesse gerade daran haben, dass der Kurs nicht einbricht. Und auch dieser Insider-Kauf kann so verstanden werden. Ich vermute mal, dass wir noch ein paar weitere sehen werden bei den Preisen, dass da noch ein paar dazukommen werden, um einfach auch so ein bisschen so eine Story zu treiben. Das klingt immer sehr verwerflich, aber es passiert halt die ganze Zeit. Es ordnet nur halt niemand so wirklich so ein, ne? Also das ist halt einfach so der persönlichen Einordnung überlassen.
Tue Gutes und sprich darüber.
Ja. Exakt, das haben sie jetzt mehrfach gemacht mit den Press Releases und dem Insider-Kauf, der ja wirklich nicht bedeutsam ist, aber dürfen nicht vergessen, wir reden hier über ein 140-Millionen-Market-Cap-Unternehmen, nicht um eine Klitsche wie Iridex mit 20 Millionen, wo wir dann sagen, oh, 50.000er-Kauf, der hat gerade quasi 1% der ausstehenden Aktien gekauft. Nein, das ist natürlich nicht so viele, aber ist schon ein anderes Game dann, ne? Also das muss man sich auch nochmal klar machen. Gut, ich glaube, das waren von mir alle meine Comments. Wie gesagt, möchte noch das Bewusstsein schärfen. Auch das Q1 wird nicht so aussehen, wie sich manche wünschen. Hat danach auch viele so, was heißt viele, so von 2 Investoren hatte ich so Nachfragen. Und dann habe ich mir, ja, Moment, das, die ganzen Press-Releases, die waren für Q1. Kannst jetzt nicht erwarten, dass das ein Q4 auftritt. Das war ganz interessant für mich auch nochmal zu sehen. Ja, aber am Ende, das war auch eine Frage, die ich bekommen habe, warum hast du denn eigentlich nicht verkauft, wenn du erwartet hast, dass das Q4 so aussieht? Ja, ich habe erwartet, dass das Q4 so aussieht. Es war zwar sogar leicht schlechter, aber manchmal weißt du nicht, wie der Markt reagiert. Spielt der Markt jetzt das kommende Jahr, was logisch wäre, weil die Börse das im Regelfall so macht? oder einfach das, was sie momentan in der Hand haben, was hässlich aussieht. Innovative Food Holdings haben ein Beispiel, wo alles super hässlich die ganze Zeit aussah und der Kurs ist immer weiter gestiegen, wegen der Kommentare des Managements. Die Kommentare des Managements haben wir hier nicht bekommen, im Stile eines Bill Bennetts, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, wie ich es gerade klingen lasse vielleicht. Es geht ja einfach darum, haben wir ein Management, das eine Story erzählt und den Markt bei Laune halten will um jeden Preis oder halt eben nicht. Und da gehört Emco Pittsburgh definitiv nicht rein. Also sie sind eher flach mit ihren Aussagen, lassen sich nicht zu sehr in alle Karten reingucken. Und das ist der Grund, warum der Aktienkurs jetzt hier auch nicht aufgefangen wurde. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Gut. Also Bewusstsein ist, denke ich, geschärft. Q1 wird jetzt nicht das Bombenquartal, aber perspektivisch sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Case ist meiner Meinung nach intakt. Sehr schön. Dann haben wir noch sehr überschaubares Community-Feedback, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir nur ein Thema hatten. Unser treuer Kommentator Poldi hat unsere letzte Folge mit Ascent Industries kommentiert. Moin ihr zwei, habe ich das gerade richtig verstanden? Die wollen keine Käufe tätigen, weil sie ihre Produktion nicht auslasten können. Sie haben viel Cash, das sie nicht nutzen können und nicht nutzen wollen, kündigen eine höhere Marge, obwohl sie nicht ausgelastet sind. Bei Nvidia argumentiere ich ja gern, die Marge steigt, die Nachfrage ist immer noch höher als die Produktion. Selbst wenn jemand abspringt, haben die eventuell doch größere Probleme, Umsatz zu steigern. Wenn ich als Kunde höre, wir haben hohe Margen und wenig Auslastung, ja, was mache ich denn dann? Natürlich sind Rückkäufe eine schöne Sache, aber ich würde nicht in ein Unternehmen investieren, weil es Kapital hat, aber den Umsatz nicht steigert, Kapazitäten nicht nutzen kann. Und dann sagt er noch, und jipp, wie du sagst, Christian, wenn die erstmal einen auf den Deckel bekommen, ist das Vertrauen erstmal weg. Mit den getroffenen Aussagen und der Entwicklung sind für mich auch 13 Dollar kein Grund zu jubeln. Jetzt könnte man ja noch sagen, sie wollten ja den Kurs nochmal drücken, um ihre Käufe durchführen zu können. Puh, sollte man eventuell nochmal die Insider-Käufe und Verkäufe unter die Lupe nehmen. So, das war jetzt der Kommentar von Polly. Was fällt dir denn dazu ein? Du bist ja auch durchaus rudimentär mit AT&T vertraut, aber bist, glaube ich, nicht investiert, oder?
Nee, ich bin nicht investiert und ich müsste auch die Frage nochmal lesen, weil da war so viel drin jetzt, dass ich nicht allem folgen konnte. Ich glaube, genau. Es ging um künstliches Drücken. Nee, um sie können nicht steigern, die Orders steigern oder tatsächlich konnte ich nicht ganz folgen.
Ja, also das, was ich hier auf jeden Fall schon mal bemerke.
Steht der unter dem YouTube-Video oder wo steht der?
Ja, genau. Also das Thema mit den Umsatzsteigerungen, das ist ja für mich auch so das Thema. Ich verstehe nicht, warum die Year-by-Year-Zahlen so aussehen, wie sie aussehen. Das kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Auch wenn sie sagen, sie haben eine Zyklik drin, von der wir jetzt erstmals erfahren. Ja, ist auch lustig, dass wir dann nur wirklich im 10K lesen dürfen, okay, das ist Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass diese Zyklik da ist. War uns alles nicht bekannt, wurde nicht kommuniziert, ist auch nicht im Einklang mit dem, was sie im letzten Call gesagt haben. Und das Thema mit dem Vertrauen, das wiegt, finde ich, auch schwer, weil dieser Aktienkurs, der sieht so aus wie der von IMB. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein ähnlicher Verlauf wie bei IMB. Also dieses heftige Ausschlagen, dieses Klippenartige oben nach unten, das ist meistens kein Zeichen für irgendwie einen geraden Kurs, ja, im doppelten Sinne. Also, ja, also wo du auf der Bezug nimmst mit den Zukäufen, ist ja das M&A, dass sie gesagt haben, wir kaufen jetzt nicht noch ein Unternehmen, wo die Auslastung niedrig ist. Und eigentlich wollte ich mir diesen Kommentar aufheben für das Quartalsupdate, ich sag's aber trotzdem jetzt, weil, das ist lustig, beim Sport kam mir das irgendwann so, wo ich überlegt habe, warum habe ich denn eigentlich AT&T gekauft? Und dann habe ich mal bewusst das Management und ihre Aussagen komplett ausgeklammert und habe ich gedacht, ich habe ein Unternehmen gekauft, das negative Margen hat und eine geringe Auslastung im Chemiebereich, der gerade sehr notleidend ist. Das klingt nicht nach einem guten Investment Case. Das klingt wirklich nicht nach einem guten Investment Case. Jetzt ist es ja so, dieser Case basiert nämlich alleine darauf, dass wir dem Management Vertrauen schenken, ja, das Vorschussvertrauen geben, dass sie das Business steigern können. Also, dass sie neues Business ranziehen können bei hohen Margen.
Ja, aber es war doch auch Teil der Story, dass das zyklische Tief quasi überwunden ist oder dass es auch, dass das Ganze wieder besser wird. Ne? Also es war jetzt nicht nur...
Ja, dafür gibt es aber halt keine Anzeichen. Ne? Wir sind immer noch in dem Tief drin. Jetzt durch die politische Lage könntest du es vielleicht leicht verlagern. Muss man dazu sagen.
Genau, es ist nicht so konkret jetzt wie bei AP, dass man sagt, okay, hier.
Ja.
Aus anderen Quellen sieht man, dass da was kommen müsste, ne? Sondern ja, muss sich drauf verlassen, dass sie das schon wuppen. Ja.
Und das ist der Punkt. Wie gesagt, am Ende, wenn man das Management ausklammert, haben wir hier ein Business, das ist nicht ausgelastet, unterausgelastet und dadurch sind die Margen so, wie sie sind und die Umsätze so, wie sie sind. Also,
vielleicht ist man zu früh. Ja, sehr schwer, da jetzt auch mit diesen Zyklen immer zu sehen, wann ist das Tief erreicht. Ja.
Genau. Also, da stimme ich dir absolut zu. Bei dem Kursdrücken, nee, keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten Sie jetzt Gas geben mit Ihren Rückkäufen, wenn Sie es ernst meinen. Also, der Kurs ist jetzt ja, Sie haben ja bei $15 gesagt, der Preis ist zu niedrig, beziehungsweise, und es unterbewertet das Business. Und dann sagen Sie ja im nächsten Call, ja, wenn die bei $15, da kaufen wir nicht, das ist zu teuer. Ja, dann gilt es ja jetzt. Jetzt ist ja deutlich unter $15. Wir sind wo? Bei 12,30 oder sowas. Ja, also, bitte, dann macht mal. Liebe Herren. Genau, so viel zu AT&T. Dann gab es noch einen Kommentar zu dem AT&T-Podcast von Christfried Weigel. Vielen Dank für das Update. Die Frage nach dem Timing scheint bei diesem Case jetzt für noch unentschiedener eine Chance zu bieten. Ich habe bisher viel zum Thema Kaufen, Einstieg gelernt. Kommt auch was zum Verkaufen? Ja, Christfried, also ich versuche ja schon immer auch das zu betonen. Aber nee, Moment, Hanno lacht gerade. Hanno, wie siehst du das Thema Verkaufen?
Katastrophe, alles. Also ich finde es unheimlich schwer zu antizipieren. Tatsächlich bilde ich mir ein, dass wenn so ein Kurs sehr gut gelaufen ist, ohne irgendwelche News vielleicht, dass dann Potenzial da, also wenn man wirklich da versucht, was zu timen, vor Earnings, dass man vielleicht da reduzieren kann oder solche Sachen, ne? Dass man dann sagt, ja, hat sich jetzt verdoppelt, verdreifacht, hoffentlich, ja, und die Earnings, die müssen schon bombig dann sein, ne? Damit das unterstützt werden kann. Also so taktische Verkäufe, ja, dann ganz rausgehen, ich glaube, da muss dann schon vielleicht. Bei Innovative Food Holdings war das so ein Ding, da hätte man das sehen können, dass hier nicht mehr das passiert, was man eigentlich denkt, was oder was ursprünglich der Grund war, warum man da drin war. Ja. Da, also, dass die These einfach kaputt ist. Oder wenn man sagt, die haben ein hochmargiges Dropship-Business und jetzt fangen sie an, Käse zu verpacken, der nicht mehr hochmarschig ist und auch noch irgendwie unter den Erwartungen zurückbleibt, dann könnte man vielleicht schon sagen, okay, hier passiert nicht mehr was. Also da muss schon irgendwie so ein Event dann sein. Aber ich war ja auch dann zu spät, ich habe es auch nicht geschnallt. Ja.
Tolles Beispiel, Innovative Food Holdings, dafür auf jeden Fall, weil als das Käsebusiness angefangen haben, ist da sogar der Kurs nochmal neue Höhlen geschossen. Wir waren ja, glaube ich, im Hoch bei 2,50 oder sowas. Mhm. Und dann haben wir ja schon angefangen, Podcasts zu argumentieren. Ja, die Aktie ist teuer, aber sie muss ja teuer sein. Und warum? Weil die ja dieses M&A-Flywheel in Gang setzen wollen. Die wollen die Unternehmen übernehmen zu, keine Ahnung, 5-mal EBITDA, 7-mal EBITDA. Und dann müssen die ja selbst bei einem höheren EBITDA handeln, sonst kannst du es dem Markt ja nicht verkaufen. Und dann sagt ja auch noch hier der Aktivist sagt noch, er möchte eigentlich keine Schulden, er möchte nur über Equity finanzieren in seinem Brief, den er da geschrieben hat. Und da war eigentlich dahingehend alles klar. Und wo war für mich denn die Inkonsistenz, wo ich dann den letzten Kram noch abgestoßen habe? An dem Punkt, wo sie gesagt haben, ja übrigens, das mit dem M&A funktioniert nicht so. Und ich dachte so, hä? Warum nicht der Einzige, der sich darüber aufregt? Das ist der gesamte Grund, warum die Aktie so hoch handelt. Und irgendwie ist das komplett untergegangen unter den ganzen anderen Sachen, die da so waren. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage, nee, das ist für mich die massive Inkonsistenz, worauf für mich der Case basiert hat, dass ihr kleinere Unternehmen in eurem Bereich aufkauft und integriert in den Katalog, also euer Dropshipping-Business stärkt und umgekehrt die beliefert. Und dann sagt ihr auf einmal, ja, das funktioniert alles nicht so. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage, verkaufen. Um deine Frage zu beantworten, Chris Street, Inkonsistenzen. Also AT&T für mich, Inkonsistenzen, die sehr krass waren, finde ich. Im eigenen Call widerspricht der CFO dem CEO. Dann, wenn man sich den vorigen Call anhört, echt seltsam, wo sie so sagen, nee, na, das sind jetzt die neuen Margen, die ihr erwarten könnt, hier mit hohen 20er, 30%. Im nächsten Quartal kriegen wir im niedrigen, also adjustiert 20% und nicht adjustiert 18,8% waren es, glaube ich. Also es passt nicht zusammen. Das ist schon etwas seltsam, wo man sich fragt, okay, erzählt ihr uns irgendwas nicht? Ja, oder wissen wir über irgendwas nicht Bescheid? Habt ihr Business verloren? Also das sind so die Sachen, wo ich sage, setz für dich selbst fest, was sind Inkonsistenzen, benenne die klar, red dich nicht irgendwie raus, weil du gerade in der Aktie so tief drin bist, mit dem Management einen guten Draht hast zum Beispiel, red dich da nicht raus, sag dir ganz bewusst, okay, das ist eine Inkonsistenz. Und dann musst du aber in der nächsten Stufe beurteilen, wie schlimm ist diese Inkonsistenz? Kann man die erklären? Kann die gut erklärt werden? Und selbst dann kannst du sagen, okay, ist jetzt einmal passiert, akzeptiere ich. Aber das ist halt eine höchst individuelle Betrachtung. Also für mich war das bei AT&T zu viel, muss ich sagen.
Inkonsistenz wäre ja dann bei Innovative Food Holdings auch die Bewertung gewesen, dass sie nicht passt. Also die hatten ja, keine Ahnung, zweistelliges 30-fach EBITDA oder so, weiß ich gar nicht mehr.
25 bis 30 irgendwas, ja.
Genau, und weil M&A, ja, und das passt halt nicht, wenn du keine M&A machst. Ja. Aber das ist, jetzt hast du den, ja, immer diesen, die Reißleine ziehen Fall. Was ist denn andersrum, wenn du sagst, also hier geht es ja darum, Verluste zu vermeiden. Was ist denn in die andere Richtung, wenn du sagst, okay, lief super, passt, bin ich noch drin, mache ich noch weiter oder ja.
Ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das ja auch wieder sehr individuell ist. Also ich glaube, wer mich ein bisschen kennt, weiß, kurzfristige Übertreibung nehme ich gerne mal mit. Ja, mhm. Also kann gleich dazu sagen, bei MCO Pittsburgh, ja, habe die Übertreibung mitgenommen, aber nicht bei den oben, also nicht im Bereich 9 bis 10 Dollar. Die habe ich leider verpasst. Ich dachte, dass sie bis zum Earnings Call weiter rennt. Weil sie vorher irrational nach oben gelaufen ist, was heißt irrational, beziehungsweise Vorschusslorbeeren verteilt hat, dachte ich, das läuft bis zum Call so weiter und dann habe ich die Phase leider verpasst, wo ich zu den ganz hohen Preisen verkaufen kann. Aber das ist ja auch immer eine schöne Annahme, wenn man denkt, das könnte man irgendwie timen. Aber ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, gerade psychologisch einen kleinen Teil mitzunehmen, wenn der Kurs wirklich sich mal so stark entwickelt und man genau weiß, das siehst du im Q4 jetzt noch nicht. Ja, ist das noch nicht da, warum der Kurs so rennt. Dann kann es nicht schaden, mal ein bisschen was mitzunehmen an Gewinnen. Einfach um zu sagen, okay, fürs gute Gefühl, ich habe es so ein bisschen abgesichert. Weil dieses Buy and Hold Forever ist ja sowieso etwas, was ich gerade im Microcap-Bereich kritisch sehe. Und ich glaube, dieser gesamte Podcast hat das schon super gut nachgewiesen. Das klappt nicht so im Microcap-Bereich, auf gar keinen Fall. Ich würde auch sagen, es klappt im Large-Cap-Bereich nicht und im Mid-Cap-Bereich auch nicht unbedingt. Also in beiden Bereichen. Aber im Microcap-Bereich im Speziellen, und das erleben wir hier immer wieder. Also mal Gewinne mitzunehmen, einfach fürs gute Gefühl, um vielleicht sich dem Risiko auszusetzen, dass man sich dann ärgert, wenn der Kurs nochmal steigt. Deswegen, balanciert, schön ausgewogen dann mitzunehmen und zu sagen, okay, die Position ist immer noch groß in meinem Depot. Ich habe die Upside für mich selbst persönlich in realen Zahlen etwas reduziert, aber dafür auch die Downside. Also das halte ich nicht für verkehrt. Aber man sollte es schon auch unterfüttern. Warum ist die Aktie jetzt gerade teuer geworden? Wenn sie von 2x PE auf 4x PE bei 100% Recurring Revenues geht, ist die Aktie nicht teuer. Ja? Wenn sie auf 12x PE hochgeht, dann kann man überlegen, naja, sie ist nicht teuer, aber sie ist auch nicht günstig. Ja, also sie ist nicht spottgünstig, sodass jeder eigentlich mit der Nase draufgestoßen werden muss. Also das würde ich immer machen. Grundsätzlich zu sagen, die Aktie hat sich ja doppelt, ich nehme mal ein bisschen was mit, halte ich für falsch. Das hat sich letztens wieder an einem privaten Tisch beim Pizzaessen, wo ich gesagt habe, oh, nee, da darf ich nicht hinhören. Weil einer meinte, ja, mein Kollege macht das immer so, sobald der setzt sich vorher eine gewisse Summe, also was er an Gewinn real realisieren will, und dann verkauft er die Aktie. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, ich darf nicht hinhören. Das habe ich schon so oft gehört. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, dass ihr diese Leute kennt, die sagen, nee, ich will da 3.000 Euro Gewinn mit erzielen und dann verkaufe ich das.
Wenn immer alles steigt, ist das ja alles auch okay, ja.
Genau, wann verkaufen denn die anderen Aktien? Das sind nämlich meistens die dann nie verkaufen. Ja, weil sie sagen, das kommt schon nochmal. Tiefer kann die ja nicht mehr fallen. Ja. Also, wie gesagt, Verkauf, Inkonsistenz und quasi da, wo ich sage, also Komplettverkauf ist theoretisch bei Inkonsistenz und Teilverkauf da, wo die Upside offensichtlich Erklärungsbedarf besitzt. Sagen wir es mal so. Ja, also ein Business wie MCO Pittsburgh, wenn das bei 12x PE handelt, Forward PE für das Jahr 2026, ich möchte das nochmal sehr betonen, kann man schon mal sagen, reduziere ich ein bisschen. Habe auch ein paar Comments in einem Discord gelesen, dass da auch durchaus einige andere Jünger dieses Podcasts, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Philosophien sich aufgenommen haben und bei höheren Preisen bei MCO auch realisiert haben. Also war ganz, ganz interessant und vielleicht ist deswegen auch der Kurs so ein bisschen dann zurückgekommen. Aber vollkommen fein, so soll es auch bitte sein. Ja,
jetzt sind wir schuld, oder was?
Ich weiß es nicht. Hast du auch reduziert, oder?
Nein, reduziert habe ich nicht.
Okay. Also wie gesagt, ausführlicher dann beim Quartalsupdate kann ich auch gerne mal drauf eingehen, was für Beweggründe jeweils dann bei mir da waren zum Zeitpunkt des Verkaufs. Aber ich denke, deine Frage sollte beantwortet sein. Aber das haben wir, wie gesagt, Innovative Food Holdings, wenn ihr euch da nochmal den gesamten Podcast anhört, mit jedem Update zu Innovative Food Holdings, ich finde, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mir das selbst angehört. Ich war, glaube ich, nur in einer Folge war ich so an dem Punkt, wo ich gehypt war. Und ansonsten war ich immer so, wo ich dachte, ja, zeig mir erstmal, dass das funktioniert, was ihr hier macht. Und klar, das Potenzial war krass, aber ja, und dann auch zu sagen, jetzt ist es vorbei. Also jetzt ergibt das für mich gar keinen Sinn mehr, was die gesagt haben. Und es wirkt sehr kopflos. Ist, glaube ich, ein gutes Lehrstück. Also werde ich wahrscheinlich auch noch häufiger zitieren, Innovative Food Holdings, weil es ein Lehrstück in verschiedenen Bereichen ist. Ja. Gut, das wäre es aber. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute eine Stunde 42 hinlegen. Das wird für die meisten Leute trotzdem enttäuschend sein und sagen, oh, nicht für diese Stahlaktie. Ja. Ich merke, es ist auch lustig, weil das geringste Engagement überhaupt von allen meinen Tweets erhalte ich nach wie vor für Emco Pittsburgh. Es interessiert niemanden, was ich dazu schreibe. Also so ein paar acht treue Leute, wo ich auch weiß, dass sie investiert sind, aber den Rest interessiert es nicht. Und es sind fast alles Deutsche.
Ja, passive Leser weißt du ja nicht.
Die nicht auf Like klicken, was hat ihr denn für Vögel? Klickt mal bitte auf Like, wenn ihr es wisst. Nein, ja klar, du kannst es nie so genau sagen. Aber auch im Microcap Club, wo ich die Aktie gepitcht habe, kriege ich meistens null Reaktionen.
Du weißt ja eigentlich auf Twitter auch gar nicht, wie viel dir folgen. Also klar, du kannst Folgen folgt mir anschauen, aber ich mache das zum Beispiel über Listen. Und ich glaube, derjenige, der drin ist, der bekommt gar nicht mit, ob er in der Liste ist.
Du kriegst, glaube ich, eine Meldung, dass du eine Liste... es kann sein, dass das nicht mehr so ist. Ja, aber das ist ja allgemein mittlerweile, die Follower, die da stehen, sind ja nicht mehr relevant, wenn du nicht den blauen Haken hast, der dann diesen Booster liefert, und ich habe den blauen Haken nicht. Weil ich Monsieur Maske nicht unterstützen will. Ja, kein Bock. Also von daher... aber wie gesagt, die Aktie wird immer noch von Retail nicht so stark betrachtet. Institutionell wird es spannend, ob jetzt jemand diese Chance genutzt hat, um einzusteigen. Bruce Galloway ist noch mit seiner vollen Position dabei. Ein alter Legacy-Shareholder hat reduziert, habe ich letztens gesehen. Das kann man nur über den 13F, weil er noch über den 5% ist. Ach nee, Quatsch. Man muss kein, ich weiß schon mal gar nicht mehr. Aber irgendein größerer Legacy-Shareholder hat reduziert im Aufschwung der Aktie. Genau. Gut, so, genug gesprochen über Emco Pittsburgh. Hanno, ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende. Wir haben ja auch den gesamten Samstag und Sonntag vor uns. Von daher fühlt sich das ausnahmsweise auch mal gut anders zu sagen. Schönes Restwochenende.
Alles klar.
Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.